Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und ich schickte das in unsere Redaktionsgruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, und sagte, Leute, es geht los. Und wir haben es aber natürlich nicht realisiert, wie da hieß es schon, sie würden auch Kiew angreifen. Und dann haben Vadim und ich uns erstmal Rotwein gekauft. Und dann haben wir sehr viel Rotwein getrunken und darüber nachgedacht, was jetzt passieren würde. Wir haben nicht darüber nachgedacht, wie es uns gehen würde am nächsten Morgen, wenn dieser Krieg jetzt beginnen würde.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich sitze in der BMW-Niederlassung in Hamburg. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, mit dem ich jeden Tag eine gute Stunde verbringe, so wie 100.000 andere Menschen in Deutschland, zumindest wenn sie sich für Politik interessieren. Er ist aktuell der bekannteste Politikjournalist des Landes. Vor allem ist er aber, das muss man wirklich sagen, der fleißigste, noch fleißiger als Markus Lanz. Und der kommt schon mit seinem Podcast zusammen auf 200 Sendungen im Jahr. Das toppt mein Gast heute ganz locker. Wir werden über die große Weltpolitik sprechen, über sein Spezialgebiet, die Ukraine, über die Klitschkos, über Donald Trump und Friedrich Merz, über Lachanfälle bei wichtigen Interviews, über die AfD und die unheimliche Stimmung im Land. All das in den nächsten anderthalb Stunden. Aber bevor wir das tun, muss ich klären, warum er sich mit all dem beschäftigt, mit dem er sich beschäftigt, warum er immer auf der ganzen Welt unterwegs ist, wo er es doch in Ostfriesland, seine Heimat und bei der Emder Zeitung so schön hatte. Ich freue mich sehr auf Paul Ronsheimer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Paul, ich habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die dich kennen. Und tatsächlich gab es einige dabei, die gesagt haben, sie haben das nicht verstanden. Du seist damals in Emden so glücklich gewesen. Du hattest schon ein Volontariat gemacht. Das ist sozusagen die Ausbildung zum Redakteur. Du warst Redakteur und hast dich dann entschieden, nochmal wegzugehen und nochmal ein Volontariat zu machen. Das ist, als ob man Kfz-Mechaniker wird und macht das Ganze nochmal. Was war da los? Weil alle sagten, mit denen ich da gesprochen habe aus deiner alten Heimat, der hat das hier geliebt, der mochte das, bei Kickers Emden Spielernoten zu vergeben, der mochte das, über den Stadtrat zu berichten, der war hier total glücklich und plötzlich war er weg.
Ja, stimmt tatsächlich, ich war total glücklich. In Norddeutschland, in Ostfriesland, aber vielleicht, weil ich da geboren bin, in Aurich, weil ich eben, seitdem ich 15 war, für diese Lokalblätter, das Anzeigenblatt Heimatblatt, so hieß das, und die Emder Zeitung gearbeitet habe, dass ich irgendwann dachte, ich muss da mal weg. Und es war so, vielleicht habe ich auch vorausgesehen, dass das mit Kickers Emden vielleicht doch nicht diese große Zweitliga-Zukunft hat. Damals war es so, gegen den FC St. Pauli gespielt in der dritten Liga. Ja, das waren Momente hier am Alt-Millerntor-Stadion, da als Reporter zu sein. Das werde ich nie vergessen. Aber dann war es irgendwann auch so, in diesen Stadien zu sitzen, das hat sich dann doch auch wiederholt. Und irgendwann dachte ich so, ja, du vergibst hier so viele Spielernoten, aber weißt du wirklich, ob der Linksverteidiger jetzt wirklich besser war als hier der im Mittelfeld? Also ich kannte mich schon ein bisschen mit Fußball aus, aber vielleicht dann doch nicht so sehr. Und dann hatte es auch private Gründe, vor mittlerweile fast 20 Jahren in Ostfriesland, ich bin selbst schwul, das war ein anderes Leben, ja. Also ich hatte Angst, mich damals zu outen und überhaupt ja mein privates Leben zu leben. Und das war einer der entscheidenden Gründe. Also ich sage das auch immer manchmal zu meinen alten Freunden dort, Redaktionsleitern, die da bei den ostfriesischen Nachrichten sind, sage ich manchmal, naja, wenn ich eine Frau geheiratet hätte und Kinder bekommen hätte in Ostfriesland, wahrscheinlich wäre ich noch da.
Aber interessant ist das, habe ich mir auch, als ich das, ich wusste das ja und dachte, okay, wenn man mit dieser Einstellung dann Swissair verlässt, warum geht man dann zu Axel Springer? Denn das muss man sagen, wir haben uns da kennengelernt bei Axel Springer. Ich könnte heute behaupten, dass ich Paul ausgebildet habe. Die Wahrheit ist, er war einmal in einem Kurs, in dem ich auch was gesagt habe.
Ich kann mich aber gut erinnern.
Siehst du?
Ich habe es jetzt wieder ihm gerade vor der Aufzeichnung gesagt, wie wir damals durch die Berliner Morgenpost gegangen sind und du da die Seiten aufgezeigt
hast. Kann man sagen, dass du da am meisten gelernt hast?
Da habe ich am meisten gelernt, glaube ich. Also bis heute, die Zeilen, die wir für unsere Podcasts machen, Lars, also die sind vielleicht noch ein bisschen boulevardesker als beim Abendblatt oder bei der Berliner Morgenpost. Aber ja, ich weiß, was du sagen willst.
Aber es war ein Macho-Laden, wollte ich sagen, damals Springer, vor 20 Jahren.
Absoluter Macho-Laden, das stimmt. Ja, super interessante Frage. Ich dachte damals, auch das hat mit meiner Arbeit als Fußballreporter zu tun. Ich habe damals einen Kollegen kennengelernt, Julian Wolf, der für die Welt arbeitete und für St. Pauli zuständig war.
Ja.
Und der erzählte mir begeistert, Paul, Mensch, und überhaupt, der Journalismus verändert sich und alles verändert sich und wir müssen jetzt Video machen und überhaupt und so. Und da gibt's diese Akademie und das ist total spannend und da kannst du dich bewerben. Und ich war jetzt vorher, ich habe die Bild immer gelesen und dachte so, Mensch, was schreibt der Franz Josef Wagner da immer für Dinge, ja, in dieser Kolumne, das hat mich irgendwie fasziniert. Und auch, ich habe schon boulevardesk gearbeitet als Fußballreporter, ja, ich fand es faszinierend, Dinge zu bekommen, die der Trainer nicht veröffentlichen, wissen wollte, von den Spielern, die mir Dinge zugesteckt haben, das fand ich mega spannend. Und dann dachte ich, naja, ich schau mal, wie der Laden so ist. Und ja, es war aber ein absoluter Macho-Haufen, hast du recht.
Und dann haben sie dich genommen und dann gibt's die schöne Geschichte. Also man muss es sich so vorstellen, man bewirbt sich dann wird man eingeladen und dann gibt es ein abschließendes Gespräch. Musstest du auch so einen Allgemeinwissenstest machen?
Ja, ich musste einen Allgemeinwissenstest
machen. Wie gut warst du? Ich habe geschrieben, dass auf die Frage, wo liegt das Seebad Binz, habe ich geschrieben, in der Schweiz.
Oh.
Das war falsch.
Ja, gut.
Auf Rügen, für die es nicht. Also immerhin, ich bin trotzdem genommen worden.
Du wolltest ja auch zum Abendblatt. Du wolltest ja nicht.
Stimmt. Aber und bei dir war das so, stimmt die Geschichte wirklich, dass es zumindest einige gab in dieser Endkommission, die dann gesagt haben, den können wir nicht nehmen. Den Typ aus Friesland, das ist so ein zweiter Günter Wallraff.
Also, ich war ja nicht bei der Besprechung dabei, aber hinterher hat mir mein damaliger Chef oder der Stellvertreter von Bild, Alfred Draxler, legendärer Reporter und dann Chefredakteur Sportbild, dann Stellvertreter bei Bild, der hat mir gesagt, dass eben dort es Stimmen gab, die gesagt haben, irgendwas stimmt mit dem Ronsheimer nicht. Also komisch, der hat schon eine Ausbildung vorher gemacht. Überhaupt so die Eltern, Lehrer, so ein bisschen linksgrün vielleicht und dann auch noch, naja, und dann auch noch Kirchenorganist, also so jemanden haben wir bei Bild noch nie gesehen. Da muss irgendwas falsch sein, wahrscheinlich will der hier ein zweites Buch schreiben. So wurde das mir zumindest berichtet und dann hat aber angeblich Alfred und andere von Bild haben gesagt, nee, den wollen wir haben.
Und dann bist du da hingekommen, bist dann... Einer der großen Forderer von dir war Kai Diekmann, der damalige Chefredakteur, mit dem ich nochmal gesprochen habe. Und er sagte, das war irre. Egal, wo ich hingefahren bin auf der Welt, dieser junge Kerl, wie alt warst du damals? 20?
Mitte 20, ja.
Der ist einfach mitgekommen. Und dann musst du erklären, wie du das machst. Und dann sagt er, und ich habe mich in dessen Gegenwart immer total sicher gefühlt. Also der Chefredakteur fühlte sich in der Gegenwart des jungen Paul Ronsheimer sicher, weil der kannte überall irgendwen und war immer gut vorbereitet. Und man musste gar keine Angst haben mit dem, weil das war irgendwie alles gut organisiert. Wie hast du das damals schon gemacht?
Also ich habe immer gesagt, schon als Lokalreporter, du musst viel Zeit investieren, kennt ihr vom Abendblatt. Du musst viel an der Bar sitzen, ja, egal in welchem Land, um Menschen kennenzulernen, ganz entscheidend. Und darfst es nicht so machen, dass die denken, oh, der will jetzt einfach nur irgendwas von mir, der will ein schnelles Interview, sondern du musst versuchen, den Kontakt zu halten und das auch irgendwie intrinsisch machen. Mich haben Leute schon, das klingt jetzt so bescheuert, das sagen alle Reporter, Mensch, Menschen interessieren mich. Aber bei mir war es so, in diesen ganzen Ländern, in denen ich war, habe ich immer Leute gefunden, mit denen mich bis heute befreundet. Ja, aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak, Iran, wo auch immer. Manchmal, wenn ich in Hamburg bin, da gibt es so eine Connection, die früher für für Ashraf Ghani gearbeitet haben in Afghanistan, den ehemaligen Präsidenten. Der eine war Umweltminister, der hat heute einen Club in Hamburg übrigens. ich erzähle später mehr.
Okay.
Und da dachte ich auch erstmal, Mensch, Umweltminister in Afghanistan, interessanter Job, nicht so leicht, ja. So habe ich immer über Leute kennengelernt und tatsächlich war es so, Kai ist dann in den letzten Jahren als Chefredakteur sehr viel mitgekommen, damals in die Ukraine, auf den Maidan, aber auch nach Afghanistan. Und dann haben wir immer Interviews gemacht. Und er war, glaube ich, verwundert, wie tief wir da eingestiegen sind.
Du interessierst dich viel für Leute, interessanterweise. Weißt du, was der größte Rat gewesen ist, den ich von den Leuten, die dich gut kennen, besser kennen als ich, bekommen habe? Die haben gesagt, pass auf. Nach 20 Minuten kapert er das. Da dreht sich das und dann stellt er dir Fragen und du merkst es gar nicht, weil erstens redet er gar nicht so gern über sich selber und zweitens ist er halt ein Weltmeister im Fragenstellen. Also pass auf, also ich muss gucken, dass ich hier die Hoheit behalte. Du musst erzählen, das habe ich nur so am Rande mitgekriegt, es muss ein legendäres Interview gegeben haben mit Poroschenko. Aber da muss irgendwie Kai Diekmann aus dem Lachen nicht rausgekommen sein. Aber vielleicht kannst du es selber erzählen. Kai hat es mir nicht erzählt, aber vielleicht erzählst du es.
Ja, es gab mehrere Interviews mit Poroschenko. Vielleicht muss man kurz erklären. Der war damals der erste Präsident nach dem Maidan 2013, 2014. Wurde dann gewählt, damals in Konkurrenz zu Vitali Klitschko, der dann aber Bürgermeister wurde. Und Poroschenko hatte ja diesen Roschin-Konzern damals. Und es stellte sich die Frage, was ist denn jetzt mit diesem Konzern? Und er wollte den doch verkaufen. Und wir saßen da so mit ihm und haben immer wieder gefragt, ja, verkaufen Sie den jetzt? Und hat das dann wieder angekündigt und zeigte dann irgendwann auf seinen Sohn und sagte, ja, an ihn, ja. Wo man dachte, Moment, das zeigt jetzt auch durchaus die Probleme, die diese Ukraine auch nach dem Maidan noch hat. Und Poroschenko war dafür bekannt, dass er wirklich die abstrusesten Dinge auf der einen Seite erzählt hat und auf der anderen Seite die ganze Zeit Jokes gemacht hat und in dem Moment auch über Kai und über mich und über andere, die jetzt in diesem Präsidentenpalast saßen. Und das war ein Interview, und wenn ich jetzt daran denke, muss ich gar nicht so viel lachen, sondern er hat auch damals schon gesagt, passt auf, es wird einen Angriff auf Kiew geben. Und das war 2014.
Krass. Wie hast du, du sagst über Vitali Klitschko, bleiben mir wahrscheinlich auch, dass das Freunde von dir sind. Wie hast du die kennengelernt?
Vitali habe ich kennengelernt auf dem Maidan und habe ihn so lange genervt, bis er mich mitfahren hat lassen.
Wie macht man das? Ich weiß, dass Kai Diekmann ist mal bei Helmut Kohl einfach ins Auto eingestiegen. Aber wenn man jetzt also wie...
So ähnlich war es. Okay. Also er war immer unterwegs auf dem Maidan und irgendwann wusste ich, wo er gewohnt hat zu der Zeit in Kiew. Und es gab da so ein Hotel und ich habe irgendwann rausgefunden, dass er da bestimmte Leute trifft. Und dann habe ich stundenlang vor diesem Hotel gewartet, bis er rauskam. Und er hatte schon gesehen, dass da wieder dieser nervige junge Typ ist, der ihn verfolgt. Und dann hat er irgendwann genervt gesagt, ja, steig halt ein. Ja, und das war zu der Zeit, hat er so 2-3 Stunden pro Nacht geschlafen. Das war die Zeit, wo sie für Europa gegen Janukowitsch auf die Straße gegangen sind mit der Europaflagge und er so zwischen den Barrikaden hin und her gesprungen ist. Und dann saßen wir dort in diesem SUV und er hat sich erstmal gewundert, dass ich nicht sofort ihn maschinengewehrmäßig gelöchert habe mit Fragen, sondern ich saß da erstmal und dann hat er sich gewundert, hat gefragt, ja, was willst du denn jetzt? Ich gesagt, ja, ich würde dich gerne ein bisschen begleiten. Ich will jetzt kein schnelles Interview, sondern mit dir ein bisschen rumfahren. Und dann haben wir uns wahnsinnig gut verstanden. Auch weil ich nicht, glaube ich, nicht überfallmäßig mit Fragen gelöchert habe, hier meine 5 Fragen und weiter, sondern ich wollte tiefer einsteigen. Und das ist wieder so auch die Zeit, wo man diese Zeit vielleicht auch noch mehr hatte als heute.
Das heißt, du hast am Anfang ihn einfach erzählen lassen.
Ich habe ihn erzählen lassen und auch zu der Zeit, das war so der Beginn eigentlich der Smartphones, war er wahnsinnig viel am Smartphone und habe ihn dann nicht ständig genervt. Und wenn ich gesehen habe, okay, der hat jetzt anderes zu tun, als deine Fragen zu beantworten, habe ich einfach auch mal Stille walten lassen und dann war Ruhe. Und das fand er, glaube ich, angenehm, dass da jetzt nicht jemand sitzt neben ihm, der ihn permanent vollquatscht. Und dann irgendwann hat er angefangen, auch mir Fragen zu stellen, weil er wissen wollte, wieso die deutsche Sicht auf die Dinge ist. Dann habe ich ihm meine Meinung gegeben und wir haben ein Vertrauensverhältnis dann aufgebaut.
Das dann bis zu dem Vollangriff, der, das muss man immer sagen, also man redet immer davon, dass es der Angriffskrieg war, der ging ja schon viel früher los, Volloffensive der Russen anhielt. War dir damals an dem Tag, an dem die Russen, wo alle gesagt haben, das passiert nicht, das passiert nicht, das passiert nicht, du warst in Kiew und er auch?
Ich war 2 Wochen bevor der Krieg begann in der Ukraine. Und ich erinnere mich bis heute, wie ich im Januar bei Vitali zu Hause war, zusammen mit Wladimir. Seine Mutter war da und hat Suppe gekocht und wir haben Suppe gegessen und Rotwein getrunken. Und es ist sehr familiär, ne, bei denen. Das ist nicht irgendwie überkandidelt, sondern die leben wahnsinnig irgendwie, ja, normal, so. Mhm. Und die beiden waren sich zu dem Zeitpunkt sicher schon im Januar, es würde den Angriff geben, weil sie Kontakte hatten zur CIA in die USA, weil sie nicht das geglaubt haben, was Zelensky gesagt hat, der immer gesagt hat, der Angriff wird nicht passieren. So, insofern bin ich in der Ukraine geblieben, dachte aber am Tag der Vollinvasion, als sie passierte, dass das Zentrum des Krieges im Osten wäre, dort passieren würde, also im Donbass, ja, wo ja seit 2014 schon der Krieg herrschte. Und dann war ich dort im Donbass mit meinen Kollegen Yorgos Moutafis, ein griechischer Kameramann, der mich seit 15 Jahren begleitet, Vadim Moisenko, ein ukrainischer Kollege, der mich seit 15 Jahren auch begleitet. Und irgendwann bekamen wir Informationen von unseren Geheimdienstquellen und auch aus den USA, die uns zeitgenau gesagt haben, wann dieser Angriff passieren würde. Also am nächsten Morgen. Stellen Sie sich vor, man sitzt dort, ja, in einem Loch irgendwo in der Ostukraine und wir bekamen die Info, ich weiß nicht mehr, the war will start tomorrow at 5:40 a.m. Irgendwie, also ich weiß nicht mehr, 4:40 a.m. Und ich schickte das in unsere Redaktionsgruppe, so eine WhatsApp-Gruppe und sagte, Leute, es geht los. Und wir haben es aber natürlich nicht realisiert, wie und da hieß es schon, sie würden auch Kiew angreifen. Und dann haben Vadim und ich uns erstmal Rotwein gekauft. Und dann haben wir sehr viel Rotwein getrunken und darüber nachgedacht, was jetzt passieren würde. Wir haben nicht darüber nachgedacht, wie es uns gehen würde am nächsten Morgen, wenn dieser Krieg jetzt beginnen
aber
würde.
Aber hat nicht jemand aus der Redaktion gesagt, Paul, zurück?
Nein, in der Nacht nicht. Und das ist dann Tage später passiert. Also es war so, dass dann wir Rotwein getrunken haben und aufgewacht sind mit einem schweren Schädel und gleichzeitig Raketenalarm und Bombenangriffen. Also heute würde man sagen, also wie unprofessionell ist das? Aber wir waren, also aus jetzt unserer Perspektive, aber wir waren damals so geschockt, dass es wirklich starten würde und vor allem mein ukrainischer Freund, dass wir uns erstmal irgendwie ja ablenken mussten. Und dann begann der Krieg. Wir waren in einer völligen Chaos-Situation. Wir dachten, okay, jetzt überrennen die Russen schon Kharkiv. Wo können wir langfahren? Wir wollten zurück nach Kiew. In diesen ersten Stunden des Krieges, weil wir wussten, sie greifen die Hauptstadt an, aus Belarus. Es gibt diesen massiven Angriff. Und dann sind wir 22 Stunden mit dem Auto aus dem Donbass über verschlungene Wege zurück nach Kiew, kamen dort an und alle Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Autos kamen uns entgegen und wir waren die einzigen, die in die andere Richtung fuhren. Und da dachte ich schon, ja, weiß ich auch nicht so genau, wo das hier hinführt.
Aber nochmal, hat deine Mutter nicht angerufen und gesagt, Paul, jetzt kommst du nach Hause?
Ja, also meine Mutter hat per WhatsApp geschrieben die ganze Zeit und es war auch der erste Krieg, den sie so live mitbekommen haben. Also ich habe ja vorher schon aus Kriegsgebieten berichtet, aber es war nirgendwo so präsent in den Wohnzimmern, ja, weil plötzlich dieser Krieg vor der Tür. Aber ich habe dann gesagt, mach dir keine Sorge, alles okay, CNN und BBC sind auch noch da. Solange die da sind, bleibe ich auch da. Es war auch tatsächlich, ich wäre nicht alleine da geblieben, ja. Es war die Internationalen und das ist ja dann unsere Aufgabe, auch da zu sein. Ich habe dann kurz gezögert, als ich sah in der Nacht, wir kamen an, wie Vitali und Wladimir plötzlich aussahen. Ja, ich hatte sie noch Tage vorher gesehen, zivil. Plötzlich hatten sie nicht nur Schutzwesten an, sondern Maschinengewehre beide in der Hand. Ich habe sie kaum erkannt, ja, also wirklich martialisch aufgerüstet. Und in der Hotellobby, ja, so ein Designhotel, lagen überall Maschinengewehre, Pistolen, alles Mögliche. Und sie sagten, ja, wir müssen uns jetzt auf den Straßenkampf vorbereiten.
Ich so, ach so. Die mussten auch damit rechnen, dass sie eines der Hauptziele sind, ne?
Waren sie in diesen ersten Tagen, das wissen wir heute, dass es eine Todesliste gab, auf der Selenskyj natürlich stand, aber die beiden auch. Wir wussten auch, dass zu diesem Zeitpunkt eben sehr viele Spione in der Stadt waren, die Monate vorher schon die Ukraine infiltriert hatten. Also sie waren dann einfach über den Flughafen Kiew oder über die Grenze im Osten nach Kiew gekommen, um dann bei einem bestimmten Zeichen Kriegsbeginn ihre Aufträge zu erfüllen.
Damals hatte Wladimir Putin gehofft, dass es eine Sache von Tagen ist. Was hast du gedacht, wie lange das dauert?
Ich habe das ausgeblendet, aber unsere Arbeit war so, dass wir morgens aus einem Hotel im Zentrum, dem Interconti, in Richtung Front sind und von dort berichtet haben. Und als wir wiederkamen, jeden Tag, der Fernseher ging noch, CNN, BBC, was auch immer, und dort haben uns Militärexperten gesagt, noch 24 Stunden, dann haben die Russen hier Kiew umstellt. Insofern, ich bin kein Militärexperte, ich bin Reporter. Ich kenne mich zwar in diesen Regionen aus, aber ich habe dann natürlich auch gedacht, gut, die stehen hier gleich. Und ich weiß noch eine Situation, wo mein Kumpel Vadim flüchten wollte, weil er Sorge hatte, dass die Russen gleich vor der Tür stehen. Und ich habe gesagt, natürlich, bitte geh zum Bahnhof und ich bleib aber hier. So, und Jorgas auch, weil wir gesagt haben, wir müssen hier berichten. Und dann, ja, ist er auch wieder umgedreht, hat gesagt, nee, ich bleib hier, ich werd nicht gehen. Und wir haben schon jeden Tag damit gerechnet. Und ich weiß auch noch, wie Wladimir, Vitali und ich manche Nächte dann von einem Ort zum anderen sind. Ja, manchmal irgendwo in einen Hotelflur, dann in eine Parkgarage, dann irgendwie in die Vororte von Kiew, um uns dort irgendwie zu verstecken, weil sie tatsächlich Ziel waren.
Wir müssen gleich mal drauf, ich komme gleich noch drauf, wieso das so lange dauert und wieso die Ukraine sich so gut verteidigen kann gerade. Aber was in allen Gesprächen, die man mit dir führt, natürlich immer kommt, ist die Frage, Angst. Du scheinst gar keine Angst zu haben, weil wenn man sich vorstellt, dass du in dem Moment mit den Klitschkos zusammen warst, eines der Hauptziele, aber das hast du in dem Moment nicht und du blendest das aus oder es ist einfach der Journalist, der ja so komisch es klingt bei solchen Situationen. Corona war so ein Beispiel. Das fanden alle Leute schrecklich, aber viele Journalisten fanden das hochinteressant, weil es halt genau das ist, weswegen man diesen Job hat. Ist es das? Hast du keine Angst?
Doch, ich habe Angst. Und ohne Angst, denke ich, wäre dieser Job auch zu risikoreich. Weil natürlich hält einen das ab von bestimmten Dingen. Also Reportagen aus einem Kriegsgebiet können so oder so ausfallen. Wie nah ist man an der Front? Welches Risiko geht man zusätzlich ein? Während ich dort war, in diesen Monaten habe ich alleine 3 Kollegen verloren, die ich sehr gut kannte. Ja, die morgens beim Frühstück mit mir saßen und abends nicht zurückgekommen sind. Manchmal waren sie an gleichen Stellen wie ich, manch anderer aber ist auch nochmal weitergegangen, also nochmal das Dorf weiter, was ist dort und wurde dann dort erschossen oder von einer Rakete getötet. Was diese Situation angeht, ich glaube, da hast du schon einen Punkt, dass der Journalismus da überwiegt, dass man denkt, man ist jetzt hier, um das zu berichten, was passiert. Und das ist ja auch verrückt, ja. Die ganze Welt spricht und vor allem Deutschland auch in diesen Tagen in diesen ersten Kriegstagen in Kiew über Vitali und Wladimir, weil man die eben kennt, weil das deutsche Superstars sind. Und du bist mit denen da irgendwo in irgendeiner Garage, ja. So, und kannst berichten, was dort passiert. Insofern lenkt das ab, also dieses Adrenalin des Journalismus. Aber natürlich habe ich auch Angst.
Wie ist es, wenn Freunde Personen der Weltgeschichte sind und man über die berichten muss?
Ja, du meinst die Frage des Näheaspekts. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon Freunde, ja, weil wir uns eben seit 2014 kannten. Ja, es ist nicht ganz leicht, natürlich. Bin ich nie in eine Situation gekommen, wo es zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal das, was Zelensky zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen und Monaten, was dort berichtet worden ist über Leute um ihn herum, um Korruptionsskandale. All das hat es bei den beiden nicht gegeben. Ich habe auch nie irgendwas in der Richtung mitbekommen. Wenn es das aber geben sollte, würde ich darüber genauso berichten oder würde wahrscheinlich noch einen Kollegen dazu holen und sagen, pass auf, ich bin hier zu befangen, ja, hier gibt's einen Skandal, wir müssen darüber berichten, so und so ist das. In dieser Ausnahmesituation, wo es ja um Krieg und Frieden geht oder ums Überleben und wo in dem Moment die Lage auch für mich als Reporter ja total klar ist, ja, es gibt einen Angriff der Russen in diesem Moment. Die wollen Kiew überrennen. So, ich sage immer, truthful, not neutral. Das ist das, was Christian Amanpour sagt, ja. Du kannst nicht wirklich neutral sein in so einer Situation, aber du musst immer das berichten, was du siehst. Und jetzt ist es, wenn man mit Menschen zusammen ist, denen man vertraut, natürlich redet man auch über, man hat keinen 24-Stunden-Livestream. Ja, das ist so, wenn du einen Politiker triffst, den du auch mal im Hintergrund zu Dingen befragst, um Dinge besser zu verstehen. Aber dennoch habe ich versucht, immer all das so zu berichten, wie es passiert ist.
Stimmt mein Eindruck, dass die Ukraine wahrscheinlich diesen Krieg nicht gewinnen kann, aber die Russen auch nicht?
Momentan stimmt dieser Eindruck, ja. Also die Ukrainer wären momentan nicht imstande, diese Gebiete zurückzuerobern im Donbass. Mhm. Aber die Russen können zumindest, also die ganz großen Ziele, Kiew, ja, das sowieso nicht. Aber auch die Ziele dazwischen, der Donbass, auch das wollten sie ja längst erfüllt haben, diese Ziele. So, und jetzt ist die Frage, was passiert als nächstes? Wir erleben ja vor allem psychologische Kriegsführung der Russen gerade. Also mit der Oreshnik, der theoretisch nuklearen Möglichkeit, über die wir aber auch schon mal 2022 gesprochen haben. Und die Frage wird sein, inwieweit ist Putin bereit, irgendeine Art von Deal zu machen? Alle, mit denen ich spreche, auch die Putin kennen, glauben nicht daran. Wir haben heute eine neue Enthüllung im Wall Street Journal, glaube ich, lesen können, dass Geheimdienste davon ausgehen, dass es Angriffe geben könnte, jetzt bald, wie auch immer geartet, auf baltische Staaten, um davon abzulenken, dass er in der Ukraine eben keine Erfolge hat. Unser Problem ist weiterhin, wir versuchen da rational drauf zu schauen. Im Sinne von, wie viele Menschen sterben, wie die Wirtschaft in Russland sich entwickelt, was Ziele sind und welche man nicht erfüllen kann. Aber Putin hat da, glaube ich, seinen ganz eigenen Blick drauf.
Hast du Putin mal getroffen?
Ich habe Putin leider nie getroffen. Ich habe versucht, ihn zu interviewen. Hat bislang leider nicht funktioniert. Ich habe Tucker Carlson mal gefragt, ob er mir helfen kann. Hat er gelacht. Der war ja der Letzte, der ihn interviewt hat. Also ich glaube nicht, dass ich derjenige wäre, der nach Tucker Carlson das nächste Interview bekommt.
Aber du würdest es natürlich führen, ne?
Natürlich, sofort.
Was wäre die wichtigste Frage?
Die wichtigste Frage, ja, das ist, ich meine, warum er weiter Krieg führt. Natürlich ist das die wichtigste Frage. So, jetzt kann man sagen, wie wird er sie beantworten? Wie ehrlich wird er sein? Er ist natürlich ein Geheimdienstmann der ersten Stunde und er weiß ganz genau, wie er auch eine Taktik gegenüber dem Gesprächspartner einsetzt. Insofern, ich fände es faszinierend, ihn vor allem zu beobachten, ja, wie er dort sitzt, wie er versucht zu argumentieren. Und ich denke, ja, sicherlich wäre auch meine Frage, wie er momentan auf Deutschland blickt. Denn das scheint ja auch eine Enttäuschung aus seiner Sicht zu sein.
Muss man eigentlich Angst vor den Russen haben? Wenn du sagst, also es gibt immer diese Drohung, steht im Raum, irgendwann testen sie mal die NATO. Und dann guckt man und sagt, dieses Russland, dieses unglaublich hochgerüstete Russland, schafft es nicht, die Ukraine zu besiegen.
Ja, das ist, denke ich, die falsche Vorstellung. Also die Vorstellung, dass Russland hier mit Panzern in Hamburg oder in Berlin sein wird, das ist die falsche. Aber erst einmal sollten wir, denke ich, viele sagen, das ist reine Panikmache, das Nuklear-Szenario. Ich denke, wir müssen das ernst nehmen. Ja, das bedeutet nicht, dass wir Angst haben müssen, aber wir sollten es ernst nehmen. Das ist das eine. Das zweite ist die Kriegsführung Russlands. kann ganz anders sein. Wir erleben ja auch gerade, was jetzt aus ukrainischer Perspektive sehr positiv ist, die technologische Entwicklung, die Drohnen, erleben wir auf der anderen Seite im Iran, dass der Iran als Underdog gegen die USA große Erfolge herbeiführen kann durch den Drohnenkrieg. Insofern hat sich in der Kriegsführung sehr viel verändert. Ich denke, die Ukrainer hätten sich vor 5 Jahren niemals so verteidigen können wie jetzt, weil sie einfach in der Technologie sich wahnsinnig entwickelt haben. Also gibt es da Positives und Negatives zugleich.
Du hast Zelensky 5 oder 6 Mal getroffen. Was ich interessant finde, wie ändert sich so ein Mensch, wenn der plötzlich nicht nur Regierungschef ist, sondern Regierungschef im Krieg?
Also ich habe Zelensky schon kennengelernt 2019, also weit vor dem Krieg, als er ins Amt kam. Und ich habe ihn eingeladen damals auf eine Veranstaltung bei uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo viele US-Minister waren damals, und er kam dorthin. Und das Interessante war, es hat sich eigentlich niemand für ihn interessiert. Mhm. Ja, also die Amerikaner haben ihn kaum erkannt. Auch die anderen europäischen Regierungschefs sind, who is this guy? Also er war einfach auch nicht gesichtsbekannt. Ja, kann man sich heute kaum vorstellen. Hat dann versucht, eine Rede zu halten, die extrem schlecht war. Ich weiß nicht mehr genau, er hat über irgendwelche Tiere geredet. Und es war so, wo ich dachte, naja, ob der sich jetzt so lange hält, mal sehen. Mhm. So, und dann begann der Krieg. Und das ist das, was die Ukrainer bis heute sagen. Das Größte, was Zelensky diesem Land gegeben hat, ist, dass er geblieben ist. Ich habe gerade über Ashraf Ghani gesprochen und wie er aus dem Land geflogen ist.
Es gab Angebote auch, dass er, ja, er hätte überall hingehen können.
Ja, die Amerikaner wollten, dass er zumindest in die Westukraine geht, nach Lviv, weil eben alle davon ausgegangen waren, dass sie Kiew übernehmen würden. Und ich erinnere mich, auch da in den Tagen vor dem Krieg war ich mit Zelensky unterwegs, unter anderem in Mariupol, der Stadt, die dann komplett überrannt wurde von den Russen in den ersten Wochen und wo schreckliche Kriegsverbrechen passiert sind. Und ich war mit Zelensky auf dem Boot zusammen mit 3, 4 anderen. Und dann hat er mich gefragt, Paul, weil wir uns ja auch kannten, was ist da eigentlich in Deutschland los jetzt mit Olaf Scholz? Und ich werde nie vergessen, wie er mich namentlich nach dem damaligen Berater fragte, Jens Plötner, ja, weil der unter Steinmeier gearbeitet hat und Zelensky sich wahnsinnig über Steinmeier als Außenminister geärgert hatte, weil aus seiner Sicht Deutschland nicht genug geliefert habe. Also diese Fixiertheit auf Scholz damals und auch auf die deutsche Außenpolitik, die begann schon vor dem Krieg.
Hat damals, wir kommen ja noch zu Zelensky, hat damals jemand wie Scholz oder so mal bei dir angerufen und versucht zu sagen, sag mal, kannst du da vermitteln, können Sie da vermitteln?
Das würde Scholz nie tun. Ich habe mit seinen Leuten Kontakt gehabt, auch in diesen Kriegstagen, also mit Wolfgang Schmidt zum Beispiel.
Kanzleramtsminister,
auch mit der Außenministerin, die sich damals gemeldet hat, Annalena Baerbock. Ich erinnere mich auch an einen Oppositionsführer aus der damaligen Zeit, der anrief und wissen wollte, wie es so in Kiew ist. Okay. Friedrich Merz, sein Name. Der damals die Dinge noch ein bisschen anders betrachtet hat, was die Ukraine angeht, und den Kanzler schwer angegriffen hat dafür, was dann später passierte, dass keine Taurus und keine anderen Waffen geliefert wurden. Also die deutsche Politik hat das schon sehr gekümmert, natürlich.
Wie übel nehmen das die Ukrainer Friedrich Merz, dass der ja relativ deutlich gesagt hat, wenn das und das passiert, dann liefern wir Taurus, und dann passierte das und das und Taurus, eines der wenigen Versprechen, das er nicht gehalten hat.
Ja, also sie nutzen das taktisch, ist mein Eindruck. Also sie sagen mir schon, sie verstehen es nicht. Also der hat das doch gesagt. Aber wenn das jetzt am Anfang des Krieges passiert wäre, wäre diese Debatte viel größer und Friedrich Merz würde viel stärker kritisiert werden. Das ist auch Teil der Medienlogik. Ja, wir sind jetzt in Jahr 5, das Interesse ist weniger, auch die deutsche Debatte ist weniger, auch die Menschen, die dem Ganzen folgen, die sagen, ja gut, jetzt schon wieder eine Waffendiskussion. Also insofern hat der Friedrich Merz, glaube ich, Glück, dass das schon so lange vorangeht.
Du sagst, das Interesse ist weniger, und es stimmt ja nicht, weil du machst einen Podcast, interessanterweise erst seit 2023. Vorher hast du dich für Podcasts quasi nicht interessiert?
Nein, ich habe eigentlich kaum Podcasts gehört. Ich weiß immer, dass die manchmal kamen und sagten, Mensch, Paul, wäre doch gut, wenn du mal so einen Podcast machst. Meinte ich, nee, wieso? Also ich wollte nie, weil ich dachte, ich habe schon genug Arbeit, ich muss hier irgendwie Videos machen und TV und das, warum jetzt auch noch ein Podcast? Und dann habe ich das unfassbar für mich entdeckt. Mhm. Also wir haben angefangen mit einmal die Woche. Ja, einmal die Woche über die Ukraine damals. Ich habe gesagt, naja, wenn ich einen Podcast mache, dann muss der total anders sein und Reportageelemente und irgendwie, das muss nicht nur so ein Labern und so. Ja. Und jetzt bin ich voll auf dem Labern. und hab gemerkt, dann auch selbst als Konsument, als jemand, der natürlich viel reist, spazieren geht, Zug fährt, fliegt, wie viel man konsumieren kann und wie viel tiefer man in eine Materie einsteigen kann, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, ausschließlich den Leitartikel in der SZ, in der Zeit oder FAZ durchliest. Man ist viel tiefer im Thema.
Das Interessante ist, ich habe es mal dann geguckt, wenn man guckt, deine Texte sucht, wie wirklich die Zahl deiner Texte deutlich zurückgeht, ne?
Sag das nicht so laut.
Nee, aber das ist ja nicht, aber das ist ja, meine Theorie ist ja, dass die politische Berichterstattung in Berlin wird im Wesentlichen von Podcastern geprägt, oder?
Schon.
Also stark, im Wesentlichen ist vielleicht aber stark geprägt. Podcaster und dann kommt noch so Markus Lanz und Sandra Maischberger dazu.
Ja, die natürlich.
Die auch Art Podcaster sind, nur mit Bild.
Mit Bild, genau. Ja, das stimmt, wobei vieles aus einem Podcast ja auch in einen Text geht. Ja, also das, was wir besprechen oder wenn wir eine exklusive Geschichte haben oder Analysen, besonders gute Experten, dann machen wir daraus Texte. Ja, das passiert schon. Das Einzige, also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, schreibe ich schon noch Reportagen, ja, oder ich mache einen Kommentar oder eine Analyse. Aber mein Daily Work ist Podcast.
Kommentar. Stimmt mein Eindruck, dass du eigentlich von diesem, also es gab eine Zeit lang, und es gibt es immer noch bestimmte Journalisten, die ganz viel Meinung. Es gab auch eine Zeit, wo du öfter mal Leitartikel geschrieben hast, aber ich habe das Gefühl, das ist vorbei. Du willst eigentlich auch, es geht dir jetzt darum, zu erklären, aufzuklären, zu beschreiben, aber dieses Meinungsthema, ich will nicht sagen, dass sich das ganz erledigt hat, aber fast.
Ja, es gab eine Zeit, wo ich ganz viele Meinungsartikel geschrieben habe und irgendwann dachte ich so, erstens wiederholt sich's, zweitens so, bin ich jetzt wirklich der Schlauste oder der Beste darüber zu urteilen, was XY macht? Bei manchen Themen vielleicht, aber ganz sicher nicht bei so vielen. Und irgendwann hat es mich gelangweilt, muss ich sagen, weil ich dachte, ja gut, wenn ich jetzt hier wieder irgendwie einen lauten Kommentar einspreche fürs TV oder weiß ich nicht, einen langen Leitartikel, bringt mir mehr oder bringt den Leuten mehr, wenn ich jemanden einlade, der sich da vielleicht noch besser auskennt und dem ich versuche, so die Fragen zu stellen, dass, weiß ich nicht, meine Nachbarn in Ostfriesland das verstehen, aber sich eben alle da wiederfinden können. Ja, ich fand auch immer, muss ich sagen, bei bestimmten Zeitungen oder auch manchen Podcasts die Hürde ein bisschen hoch. Also ich finde, man darf auch nicht so diesen Blasenjournalismus habe ich immer abgelehnt. Also dass wir irgendwie, ne, mehr oder weniger für unsere Kollegen schreiben. Wir sind besonders schlau und ich kenne mich jetzt hier in dem Gesetz besonders gut aus. Mich hat das immer eher interessiert, zu erklären und zu versuchen, so Fragen zu stellen, dass die Leute ja etwas mitnehmen.
Wann seid ihr auf die verrückte Idee zu kommen, zu sagen, wir machen nicht jede Woche, wir machen auch nicht jede Woche zwei, sondern wir machen jeden Tag. Es gibt Tage, da macht ihr sogar zwei Podcasts. Also du hast gesagt, das Interesse an Politik ist ja nicht so groß. Offensichtlich, und das ist ja das Verrückte, ist gerade das Interesse an Außenpolitik. Ich lese die Kommentare in deinem bei dir auch immer. Wenn es zu viel Außenpolitik ist, dann wieder so. Wenn dann aber wieder sehr viel Innenpolitik, vergesst mir die Ukraine nicht. Aber das Interesse muss ja so groß sein, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jeden Tag.
Also erstmal gewöhnen sich die Leute, glaube ich, total an eine Person. Mhm. Das finde ich immer verrückt. Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal seit langer Zeit wieder in einem Techno-Club in Berlin. Und da ist es jetzt ja sehr dunkel normalerweise und ich habe irgendwie ein Bier bestellt und dann neben mir, Moment, deine Stimme kenne ich ja doch, du bist doch der, ich höre immer deinen Podcast. Fand ich ein bisschen spooky jetzt in dem Club, aber das passiert tatsächlich sehr häufig, dass die Leute und mir das dann auch erzählen und sagen, naja, eigentlich bin ich ja total links, aber ich finde es irgendwie interessant. Das habe ich gesagt, naja, so rechts bin ich jetzt nicht, ja. Ich versuche mich da eigentlich meinungsmäßig irgendwie offen zu halten und das eine zu hinterfragen und das andere auch. Also erst einmal ist es eine Gewöhnung an eine Nachrichtenquelle, dass die Leute dranbleiben, so jetzt übertrieben gesagt, ne, das ist natürlich mit Zahlen, wie man eine Nachrichtensendung schaut. Man hat eine Bindung, ich habe das auch, wenn ich höre, ja, also zu bestimmten Podcastern in den USA oder auch in Deutschland, das ist eine Gewöhnung, die einsetzt und das ist dann immer so und deswegen habe ich auch damals gesagt, naja, entweder machen wir das jetzt richtig und dann jeden Tag oder halt, weiß ich nicht, alle 2 Wochen und dann ein großes Gesprächsformat. Mhm. So, und mein Team verflucht das bis heute. Wir sind ein sehr kleines Team, muss man dazu sagen. 2 Producer, Daniel van Moor, Lieven Jenrich und Philipp Pjatow, der mit mir als der Co-Host ist und der mit mir das Redaktionelle bespricht. Aber es ist natürlich Wahnsinn, ne? Also manchmal ist es natürlich auch so, ich mach's auch im Urlaub. Also ich komme jetzt gerade aus Bayern.
Das, du sagst das dann auch zwischendurch. Ich bin ja eigentlich gerade im Urlaub.
Ja.
Und dann irgendwie, ja.
Ja, ich glaube, vielleicht machen wir es auch
irgendwie. Selbst Markus Lanz macht ja eine Sommerpause, 2 Wochen. Wird es das nicht geben?
Vielleicht irgendwann, wenn ich in Markus Lanz Alter bin. Nein, das ist jetzt böse. Nein. Nein,
ja, der ist schon deutlich älter, ne?
Nein, aber er ist natürlich, ich meine, er ist natürlich wahnsinnig sportlich und jung geblieben, muss man sagen.
Aber tatsächlich, du willst es durchziehen, dieses Jahr?
Dieses Jahr auf jeden Fall. Ich denke irgendwann sicherlich und ja, man muss auch aufpassen, dass man nicht denkt, irgendwie man ist da irgendwie unersetzbar. Ist ja vollkommener Quatsch, ja. Aber irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt. Das ist so. Ist auch so, wie als würde ich jetzt meinen Kumpel anrufen und sagen, erzähl mal, was war da jetzt mit Donald Trump? Ja. Jetzt, wenn ich rausgehe, wir haben die letzten Tage viel über die Union und was passiert da gerade mit Merz und so gesprochen, habe ich einen anderen Kollegen zu Gast, Daniel Friedrich Sturm, der mir die SPD-Seite zeigt. Mich interessiert es halt persönlich auch. Ich nehme da immer total viel mit und denk so, krass, ja, so kann man das auch sehen. Und natürlich ist es manchmal auch anstrengend und ich denke mal, irgendwann werde ich jetzt nicht mehr 7 Tage machen, sondern jemand anders, Philipp vielleicht oder andere werden dann noch mehr übernehmen. Aber momentan macht es mir noch so viel Laune und ich merke das an den Hörerzahlen und an der Entwicklung.
Also wir reden da so über 350.000 Hörer pro Folge.
Bis zu 350.000 pro Folge, was Wahnsinn ist für einen Podcastmarkt, muss man sagen. Und vor allem für diese Themen, ja, also dass jemand sich so lange mit Putin auseinandersetzt, mit Donald Trump, es sind natürlich Figuren, die auch irgendwie interessieren, aber auch mit deutscher Innenpolitik.
Aber es ist ja so interessant, weil man ja immer dachte, wir erreichen die Menschen mit politischen Themen nicht mehr, vielleicht erreichen wir sie mit Texten nicht mehr, sondern wir erreichen sie über Audio und Video.
Ja, es ist Quatsch, dass wir die Leute nicht erreichen und ich merke eben das Bedürfnis und wir haben gerade über Markus Lanz gesprochen, mit dem habe ich da auch viel drüber geredet, weil der hat natürlich eine Talkshow, wo 4 Leute sitzen, aber wenn du die Gäste dir anschaust, oftmals sind es auch Leute dabei, die bei uns sind und oft geht es eben darum zu erklären und nicht. Klar, er macht auch den politischen Schlagabtausch, den wir weniger machen. Ich merke, im Podcast haben die Leute noch weniger Lust auf Politiker, vor allem auf Aktuelle, weil sie die Floskeln nicht ertragen können, weil sie eben nichts mitnehmen dann daraus, sondern sie haben Lust auf Experten. Also wer ist der oder die uns in diesem Moment am besten erklären kann, was im Iran passiert?
Das ist der Grund, warum du quasi, mal ist es so, du hast den grünen Vorsitzenden mal gehabt, der hat für viel Aufsehen gesorgt, aber du ganz, ganz selten lest du Politiker ein. Lars Klingbeil war neulich mal da. Aber es ist bewusst, weil die Leute das nicht nochmal hören wollen oder weil es dich selber langweilt?
Ja, mich langweilt es auch oftmals selbst und ich merke, dass dann wieder so ein bisschen der alte Paul einsetzt, der sagt, ich muss jetzt hier irgendwas bekommen von diesem Politiker, was irgendwie diskutiert wird. Ja, also schauen wir uns Interviews an mit Politikern in den Tagesthemen oder im Heute-Journal oder bei Markus Lanz oder Sandra Maischberger. Das ist ja oft kein normales Gespräch, sondern Journalisten gehen da rein im Sinne von, was könnte XY sagen, was danach die Debatte bestimmt.
Genau.
Wo könnte er oder sie vielleicht ausrutschen? Was ist ein Widerspruch? Klassisches politisches Interview. Und mein Eindruck ist, dass die Leute davon sehr ermüdet sind und dass sie sagen, was bringt mir jetzt das, weil der Journalist will besonders hart sein oder besonders tricky oder wie auch immer und der Politiker ist vorbereitet und weiß genau, mit welchen Floskeln er mich abwatscht. Also letztes Beispiel, Lars Klingbeil bei Machtwechsel letzte Woche. Ja, also selbst ich hatte Mühe, mich da durchzukämpfen, muss ich, oder also Und wenn du dir die Talkshows, also wenn du dir zum Beispiel, jetzt kommt wieder auf Markus, aber wenn du dir da anschaust, so, wer bringt dann mehr? Zum Beispiel Sigmar Gabriel, ein Ex-Politiker, bei dem die Leute sehen, okay, der erzählt aber irgendwie ehrlich, wie das war in diesen Verhandlungen. Und wenn da jetzt Johann Wadephul sitzen würde, der aktuelle Außenminister, dann müsste der, zu Recht aus seiner Sicht, auf jedes Wort achten, weil er weiß, er könnte einen diplomatischen Eklat entfachen. Unserem Bundeskanzler ist das manchmal egal, wenn er in Schulen sitzt oder Kirchentagen oder so. Aber er geht ja, das ist ja auch interessant, ne? Der Kanzler geht ja kaum in Talkshows. Also der verhaspelt sich dann schon beim Kirchentag.
Wenn jetzt morgen der Anruf käme vom Kanzleramt, der Bundeskanzler würde gern zu dir in die Show kommen. Würdest du es machen?
Ja, natürlich. Also natürlich würde ich. Ich habe ihn auch schon interviewt damals bei seiner ersten Reise in die Ukraine. Und ich erzähle das immer, wenn der Bundeskanzler so hart kritisiert wird. Was ich wahnsinnig positiv fand, das war im Jahr, also als der Bund letztes Jahr im Sommer, Mai oder so. Und er kam und hat sich erstmal in diesem Raum mit meinem Kameramann unterhalten. Ja, wie er das denn aushält mit mir so viele Jahre. Gute Frage.
Ja.
Und mit meinem ukrainischen Kollegen. Und es war wahnsinnig menschlich, ja. Mein ukrainischer Kollege, der aus dem Donbass geflohen war, ja. Und du hast wirklich diese Menschlichkeit und dieser Friedrich Merz, der Kinder, Enkelkinder hat, der mit Menschen umgehen kann, hast du so gespürt, dachte ich so, wow, ja. Umso mehr wundert mich die Entwicklung im vergangenen Jahr.
Du hast im Pfingstmontag mit dem lieben Kollegen Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern, rufst du den dann einfach Pfingstmontag an und sagst...
Ja, ich hatte ein bisschen Angst, deswegen habe ich meinen Produzentenfreund gefragt. Also ich habe die Nummer besorgt und gesagt, ja, aber vielleicht kannst du ihn mal fragen, weil ich dachte, vielleicht ist er mit seiner Familie unterwegs.
Aber das läuft prinzipiell immer so.
Ja, WhatsApp.
Du an einem Tag sagst du, mit dem will ich sprechen. Also ja,
warte, bis ich dir mal schreibe.
Ja, du willst dann, aber du weißt nicht, mit wem du Freitag sprichst, oder?
Nein, also eigentlich nicht. Manchmal bereiten wir am Montag, Dienstag vor, was könnte interessant werden. Aber jetzt zum Beispiel Daniel haben wir heute eingeladen, weil wir gesagt haben, wir müssen was zur SPD machen. Und bei Gregor war es tatsächlich so, dass ich am See lag und diese Berichterstattung gelesen habe und dachte, ja, da kann man aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Was ist jetzt mit Kanzlerwechsel? Und das ist ja hochfaszinierend, ne? Ich meine, vielleicht haben Sie, wir sitzen ja vor Publikum, diese Debatte mitbekommen um diesen Kanzlerwechsel. Mhm. So, da würde ich jetzt mal sagen, mit dem Sternbericht alleine wäre diese Debatte, glaube ich, nicht so groß geworden. Ja, so, dann habe ich den Gregor Peter Schmitz eingeladen. Wir haben das hoch und runter diskutiert. Dadurch nahm das schon Fahrt auf, massiv Fahrt auf. Mhm. Ja, plötzlich gingen andere Medien drauf. Dann haben mein Kollege und ich noch tiefer, noch weiter recherchiert. Und plötzlich ist es eine Debatte. Und das ist das, was du sagst, dass Podcasts heutzutage schon politische Debatten sehr mitbestimmen.
Und trotzdem sagst du gleichzeitig, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu kritisch werden. Dass wir nicht, und das ist ja, ich habe es ja bei Olaf Scholz damals live erlebt, sozusagen, er war kaum Kanzler, da gab es die Debatte, wie lange hält die Regierung. Und dann ging es die ganze Zeit und irgendwann hielt sie dann tatsächlich nicht mehr. Das ist bei Merz jetzt deutlich schneller passiert. Sind die Journalisten einfach zu kritisch, zu ungeduldig mit den Politikern? Beides gibt es so nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich denke, beides stimmt. Natürlich hat sich die Medienlandschaft verändert. Es ist sehr viel schneller. Wir erwarten Dinge, die vielleicht gar nicht so realistisch sind, wenn wir überlegen, wie sehr Kanzler oder Regierungen von weltweiten Krisen abhängig sind, von dem, was im Iran passiert, was in der Ukraine passiert. Das ist das eine. Aber das andere ist, und ich denke manchmal, ich habe gerade über Hintergründe gesprochen, ja, darüber, wie wir Journalisten mit Politikern manchmal sprechen. Und was ich natürlich niemals machen würde, ja, aber wenn ich das aufnehmen würde, ja, wie die Politiker in Hintergründen übereinander sprechen, Spitzenpolitiker einer Regierung, zum jetzigen Zeitpunkt, wie sie über Friedrich Merz als Kanzler sprechen, als engster Parteifreund, von dem vielleicht Friedrich Merz noch denkt, er ist der Parteifreund, aber wie sagt man, Parteifreund gleich Parteifeind oder so, dann entspricht das, was gerade veröffentlicht wird, der Realität.
Das ist interessant, weil ich habe es natürlich auch gern gehört, weil ich es, wie gesagt, fast jeden Tag höre und dachte, Alter, das ist jetzt wirklich steil. Diese Auswechsel...
Ja gut, aber ich kann dir sagen, und wir haben das ja auch geschrieben, dass bei, ich will es jetzt nicht zu sehr einkreisen, weil dann wäre klar, vielleicht wo es herkäme, aber unter Spitzenpolitikern der Union über dieses Szenario untereinander gesprochen wird, seit Wochen. Die sprechen darüber, ist Friedrich Merz schon so unbeliebt, hat er schon so viel Boden verloren, dass er da nicht mehr rauskommt und dass er als Bundeskanzler das nicht schafft, diese Reform durchzuführen. Und wir wissen auch, dass Unionspolitiker bereits mit SPD-Politikern darüber gesprochen haben, im Einzelgespräch, was wäre, wenn Friedrich Merz nicht mehr da wäre, würdet ihr einen anderen Kanzler unterstützen? Das bedeutet alles gar nichts. Das bedeutet nicht, dass das passiert. Das bedeutet auch nicht, dass Friedrich Merz morgen weg ist. Und dennoch ist es unsere Aufgabe als Journalist, darüber zu berichten. Jetzt kann man sagen, naja, ist das jetzt so relevant? Ich finde schon.
Trotzdem, ich habe vorher im Vorfeld mit Leuten aus dem Umfeld von Merz gesprochen und die sagen, ja, mit Nitzer, mit Ronsheimer, und die sehen immer nur das Schlechte. Die sehen nie, was mal vorangeht, und ihr Journalisten seht das alles viel, viel schlechter. Das sagen dann teilweise auch Kollegen, die jetzt für Friedrich Merz arbeiten, die früher selber Journalisten waren. Was sagst du denen?
Also interessant.
Also dieses Gefühl, ja. Nie, es ist nie mal was Gutes, egal was wir machen.
Ich könnte mir vorstellen, wen du meinst, ja. Wer früher Journalist war und jetzt.
Unter anderem.
Ja, nein. Ich verstehe deren Perspektive. Aber ganz ehrlich, wenn sie so Politik machen, handwerklich wie in den vergangenen Monaten, wenn sie so kommunizieren wie in den vergangenen Monaten, dann müssen sie sich doch nicht wundern, wenn über diese Erfolge, und die gibt es aus ihrer Sicht, die Migration zum Beispiel, die man nennen kann, dass darüber wenig berichtet wird. So, und wenn wir sehen, was in der Villa Borsig passiert ist, wenn man mit den Teilnehmern spricht darüber, wie sie miteinander reden, was sie nicht klarkriegen miteinander, dann frage ich mich, was ist die Erwartungshaltung dieser Politiker? Was sollen wir denn schreiben? Also was ist aus deiner Sicht gerade positiv? Jetzt fange ich an mit Gegenfragen.
Nee, deshalb, ich pass auf. Hat sich nach einem Jahr Merz dein Blick auf 3,5 Jahre Scholz verändert?
Ja, nicht wirklich, nee. Also ich glaube, dass auch Olaf Scholz, und es würde uns allen so gehen, denke ich, wenn wir in dieser Politik wären, würden wir uns unfair beurteilt sehen. Das finde ich ganz normal. Bei Olaf Scholz denke ich, wenn man zurückblickt, dass diese Waffendiskussion ihn sehr lange verfolgt hat. Ja, also die Frage, was liefert er in die Ukraine, was nicht. Die SPD, die Distanzierung von dieser Russland-Position. Das hat er sehr ungeschickt gemacht, finde ich, in diesen ersten Monaten. Wenn man weit zurückblickt, und du bist da der Experte, also in das erste Jahr, dann ist da ja viel gelungen. Ne? Danach passierten andere Dinge und die Personen passten nicht zueinander. Also, wenn man da polittheoretisch drauf schaut, finde ich eine Frage eigentlich interessant. Denn Medien können ja auch nur so kritisch berichten, wie sie das Futter bekommen oder wie zum Beispiel ein damaliger Oppositionsführer wie Friedrich Merz behauptet, dass alles ganz anders wird. Er müsste keine Schulden machen, die Ukraine kriegt Taurus und ganz viele andere Dinge. Das hat er den Wahlkampf hoch und runter erzählt. So, und hat so getan, als wäre Olaf Scholz der Trottel, der nichts hinbekommen hat, und er wird Kanzler und dann wird alles super. Das war ja das Gefühl. Olaf Scholz kann es einfach nicht, diese Koalition kann es nicht, okay, gibt's noch Lindner und das Problem mit den Schulden, aber ich komme dahin und dann wird's gut. So, und das, denke ich, rächt sich gerade bei Merz. Also dieser, ihr könnt gar nichts unter demokratischen Parteien. Und dann wird man, kommt man in Verantwortung und plötzlich merkt man selbst, oh, so leicht ist es doch nicht. Also das vergessen die Leute dann eben doch nicht so leicht.
Und gehörst du zu denen, die sagen, diese Regierung hält nicht durch? Oder es gibt auch die, glaubt ihr auch bei euch thematisiert, man hangelt sich jetzt durch die Wahlen im Herbst, wo eigentlich schon eingepreist ist, dass es ganz schlimm wird. Dann kommen aber zwei Wahlen, wo die CDU ganz erfolgreich sein kann. Aus Schleswig-Holstein, glaube ich, muss Daniel Günther nicht mehr plakatieren. Und ist kurz vor der absoluten Mehrheit. Und Hendrik Wüst in NRW sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und wenn man das hinter sich hat, gibt's da noch eine Chance?
Natürlich gibt's eine Chance. Und ich sag schon Olaf Scholz, Friedrich Merz ist Bundeskanzler. Und ich glaube nicht daran, dass aus der eigenen Partei momentan so ein Druck entsteht, dass er in irgendeiner Form zurücktritt. Mhm. So, ich denke aber, dass, wenn es so weitergeht mit den Umfragewerten, wenn es nicht funktioniert mit den Reformen, und momentan deutet nicht so viel darauf hin, dass es wirklich der große Wurf wird, den er ja will, wir werden sehen, was dann im Juli passiert, Wenn also diese Probleme bleiben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Regierung hält. So, ich denke gar nicht so sehr, dass es auf die Landtagswahlen irgendwie so entscheidend ankommt, sondern es kommt darauf an, ob sich die Performance verbessert. Momentan, egal mit wie man spricht, egal mit welchem Ministerpräsident, Spitzenpolitiker, alle zweifeln extrem am Bundeskanzler.
Mhm. Wonach entscheidet ihr eigentlich, was ihr wann macht? Also man hat immer den Eindruck, es gibt eine Zeit, eine Phase, dann ist Außenpolitik, 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 dann kommt wieder ganz viel Innenpolitik, dann kommt mal wieder ein Trump dazwischen. Ist das wirklich so, du liegst am See und denkst, ha, das...
Manchmal schon, ja. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann schreiben wir uns hin und her, was wir interessant finden. Manchmal ist es auch so, wenn wir sagen, wir haben ja zu viel von dem einen gemacht, ja, jetzt gehen wir mal wieder darauf. Aber oftmals ist es so das Gefühl, was ist gerade wirklich interessant. Jetzt ist es so, dass wir häufig mindestens einmal in der Woche, einfach aufgrund des Iran-Krieges zum Beispiel, über Donald Trump sprechen. Mindestens einmal über Innenpolitik und oft auch über die Ukraine und Putin. Also es ist schon gewissermaßen gesetzt. Aber es gibt so viele unterschiedliche Leute mit so viel tiefem analytischen Wissen, dass ich es immer wieder auf eine faszinierende Weise auch wieder neu, nicht alles, ne? Mhm. Oftmals ist jetzt auch nicht so, dass da alles gelingt. Und manchmal denkst du so, Mensch, vielleicht hätten wir anders entscheiden müssen. Aber wir sind eben ganz klein, ne, als Redaktion. Mhm. Was heißt Redaktion? Ja, wir sind zwei Leute.
Ja. Ja.
Und entscheiden sehr spontan.
Okay. Schreibt mir, wie sagst du immer, schreibt mir in die Kommentare, ich lese die alle.
Das
ich
das,
sag nochmal, ich lese die alle.
Ich lese die wirklich alle.
Du liest die weh. Aber wie viel sind das denn?
Naja, das sind so am Tag, allein bei Spotify würde ich sagen 100, bei YouTube je nachdem so 500 oder 600, bei Apple ja auch nochmal ein paar Dutzend.
Und was schreiben die Leute? Also was gibt es irgendeine wiederkehrende, also ich weiß, bei Philipp Westermeier regen sich die Leute immer darüber auf, dass er die Silben verschluckt. Das gibt's bei dir wahrscheinlich nicht. Gibt es irgend so ein wiederkehrendes Element, wo du sagst, oh, Paul.
Ja, also auch das, was du jetzt angesprochen hast, viele stört ist, wenn wir zu negativ sind.
Okay.
Mit der Politik, also Innenpolitik. Es wird kritisiert, wenn wir zu, aus ihrer Sicht, zu verständnisvoll mit Donald Trump umgehen. Es wird kritisiert, ja, also eigentlich alles. Es gibt aber... Also, aber es gibt auch viele nette Kommentare. Aber weißt du, ich muss sagen, also ich muss ja nicht jetzt irgendwie den Namen irgendwie sagen, aber es gibt auch echt rührende Dinge, wo ich fast anfange zu heulen. Ja, also jetzt in den letzten Tagen hat mir eine Frau geschrieben, die gesagt hat, dass ihr Mann irgendwie der allergrößte Podcast-Fan seit der ersten Stunde ist und der hat jetzt eine Leukämie-Erkrankung bekommen und die hat an uns geschrieben über unsere Website. Und ob wir ihm irgendwie was schicken können und einen Kommentar schicken können. Und dann habe ich ein Video aufgenommen und mein bester Freund ist an Krebs gestorben, deswegen hat mich das sehr, sehr mitgenommen. Und dann haben wir ein Video aufgenommen für den, ne? Der so, jetzt musste der irgendwie ins Krankenhaus und für den sind wir so seine Begleiter, ne? Und es hat mich total gerührt und der hat sich so gefreut und ist jetzt mit so viel Kraft irgendwie in dieses Krankenhaus gefahren, dass ich dachte, toll, ja, also was es auch Positives geben kann.
Ist das sozusagen das, was am Ende, dass du dann doch wieder das geworden bist, was du am Anfang warst, weil als Lokaljournalist hast du ja auch sofort die Reaktion, ne? Also wenn du da über einen Spieler von KSM, dem kriegst eine 5, dann ist der am nächsten Tag da und sagt, sag mal, Paul, hast du sie noch alle? Und beim Podcast ist diese Resonanz auch relativ direkt. Übrigens, das fiel mir immer so auf, ich weiß nicht, wie es dir ging, man schrieb irgendwie einen Leitartikel und niemand sagte irgendwas.
Nein, die haben auch gar nicht gecheckt, dass man den geschrieben hat.
Genau, richtig, genau. So.
Also meistens. Also genau, und das war in Emden, Ostfriesland genau so. Ging ich zum Bäcker, das war auch übrigens so mit Negativität. Da musst du immer so negativ über Kickers Emden schreiben. Ja. Ne? Das ist jetzt hier wie mit der Regierung. Und die Direktheit, also dass man ein direktes Feedback bekommt, dass man irgendwie, dass die Menschen sich so tief interessieren für das Thema vor allem, ja, aber eben auch die Vermittlung und wie man selbst drüber nachdenkt und manche Dinge sieht man nicht und manche schon. Ich finde wirklich, also für mich, und ich habe eben lange nur geschrieben, dann Video gemacht, habe TV gemacht, ist Podcast die direkteste Art.
die Rolle, die die Stimme spielt, hörst du dir deine Podcasts selber an hinterher?
Nein.
Nein. Magst du deine Stimme?
Nein.
Warum sagen das immer alle? Aber offensichtlich mögen das die Menschen. Ne? Also das führt natürlich dazu, dass man glaubt, mit dem Podcaster so ein sehr privates fast, weil wie viele Leute werden das im Bett hören oder irgendwo in privaten Situationen, dann denkt man so, die Stimme im Ohr ist was anderes als so ein Text.
Ja, mein Freund sagt immer, ich nehme dich mal auf beim Schnarchen und dann spielt er das beim Podcast ein. Dann können die Leute auch nicht mehr einschlafen mit deiner Stimme. Nein, Quatsch. Es ist so, glaube ich auch, diese ich kenne das ja selbst, wenn du dann diesen AirPod im Ohr hast, ja, und ich schlafe auch häufig mit Podcasts ein. Es ist eine Verbindung, die da ist zwischen den Leuten, die dir zuhören und dir, die viel enger ist als alles, was es im Journalismus gibt, würde ich sagen. Also ich kann es ja nur sagen, ja, ich meine, ich habe im März 5 Wochen hintereinander 20:15 Reportage bei Sat.1 gemacht, ja. Und natürlich habe ich da Reaktionen bekommen. Ich meine, das ist Primetime, ja, mal war die Quote gut, mal okay, mal nicht so okay. Aber es schauen ja, wenn man das jetzt hochrechnet, Millionen eigentlich, ne? Und wenn ich vergleiche die Reaktion, also die Direktheit der Reaktionen von Leuten auf der Straße oder im Techno-Club oder wo auch immer, oder so, wenn ich TV und Podcast vergleiche, du siehst so, das war 80-20 Podcast oder 90-10, weil diese Direktheit die Leute dann antreibt zu sagen, okay, ja, da habe ich eine persönliche Verbindung. Und selbst wenn du da als Reporter irgendwo präsent bist im TV und die da schauen, gibt's nicht so eine Verbindung.
Ich habe es mal, das war lustig, da waren meine Kinder noch im Kindergarten und dann holte ich das eine Kind ab und rief seinen Namen und dann drehte sich eine Frau zu mir um und sagte, Entscheider treffen Heide. So, und ich natürlich so stolz wie Bolle, ne? Dann sagt sie, ja, mein Mann hört ihren Podcast immer, ich kann ihre Stimme nicht ertragen. Also insofern, viele sagen, und ich mir ist alles, weißt du, was mir aufgefallen ist, was wir gar nicht erwähnt haben? Du bist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und ich habe den Eindruck, irgendwie, ich will nicht sagen, das spielt keine Rolle mehr, spielt ja eine Rolle, aber viele Menschen, ich habe im Vorfeld Menschen gefragt, ich treffe mich mit Paul Ronsheim, wisst ihr eigentlich, dass der bei der Bild-Zeitung ist? Nee. Was sagt uns das? Das ist interessant.
Ja, also ich meine, im Podcast sehe ich jetzt keinen Grund, das zu thematisieren die ganze Zeit. Natürlich, wenn es jetzt um Artikel geht, die ich geschrieben habe, sage ich natürlich, ne, bei uns in Bild oder in Welt. Ich bin ja auch als Global Reporter, wenn ich in Kriegsgebieten bin, auch für Welt TV dort und für Politico, wenn ich größere Interviews mache. Ja, und ich meine, ich bin seit mittlerweile bald 19 Jahren bei Axel Springer beziehungsweise bei Bild und liebe auch alle Marken dort, auch Bild. Jetzt ist es so, dass du dich natürlich immer, also ich kenne viele, die mal da weg sind und dann wiedergekommen sind oder wie auch immer. Bei mir war es dann so irgendwann, dass ich natürlich mit dem Gedanken immer mal gespielt habe, woanders hinzugehen, aber mich innerhalb des Konzerns und dann auch von Bild immer weiterentwickelt habe oder weiterentwickelt durfte vor allem.
Und guck, wo kriegst du solche Möglichkeiten? Wobei interessant ist, dass jetzt viele außerhalb der Medienbranche das gleiche denken, was die damals gedacht haben, als sie dich fast nicht eingestellt hatten. Irgendwie passt der gar nicht dahin. Also irgendwie ist ja auch nichts Schlimmes. Ist nicht schlimm, ja, oder?
Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen vorurteilsgetrieben, wie es, also man hat so ein bisschen das bestimmte Klischee, was für Leute arbeiten bei Bild, ja, und ich könnte jetzt sehr, sehr viele Leute nennen dort, die jetzt vielleicht nicht so öffentlich bekannt sind, wo du sagen würdest, passt da doch gar nicht hin, ja, also ich meine, jetzt, wir haben eine Frau als Chefredakteurin, Marion Horn, ja, so, die auch anders ist als Kai oder Julian oder wer auch immer, ja, also die Marke verändert sich ja total und ich denke auch Boulevard hat sich verändert und muss sich auch weiter verändern, weil Menschen auch was den Journalismus angeht, denke ich, sehr viel sensibler geworden sind.
Und Springer vor 5 Jahren und vor 10 Jahren ist völlig anders als heute. Vor 20 Jahren, wir haben ja gesagt, es war ein totaler Macho-Laden. Schon als ich damals wegging, war also nicht mehr ganz so schlimm, aber immer noch, also nicht unausgeprägt. Ist das heute ein komplett anderes Haus?
Ja, ist ein komplett anderes Haus. Die Frisuren haben sich verändert. Ne? Ich weiß noch, in meinen ersten Jahren bin ich da in diesen Fahrstuhl gegangen Und wusste ja, wie Kai Diekmann jetzt aussah. Und hatte immer das Gefühl, bei Bild wollten alle so aussehen wie Kai Diekmann.
Und nach hinten Haare.
Ja. Also ganz
und als, hart. Und als Kai Diekmann sich ein Vollbart wachsen,
genau,
sich auch alle anderen Vollbart wachsen.
Und das fand ich immer ein bisschen strange. Das hatte so ein bisschen was Sektenhaftes. Aber auch das hat sich sehr verändert, zum Glück. Nein, es ist sehr viel offener geworden. Die Menschen wie ich oder auch andere haben kein Problem zu sagen, dass sie schwul sind, lesbisch sind, was auch immer. Das war vor 15 Jahren wirklich ein ganz anderes Haus. Ich denke, durch die Offenheit, auch durch die Investitionen in den USA, durch Silicon Valley, aber auch durch Politico, Business Insider, ist das ein ganz anderes Unternehmen geworden.
Es gibt eine Amazon-Doku, 6 Teile, glaube ich, die man über die Bild-Zeitung gemacht hat. Das ist noch aus der Zeit, wo Julian Reichelt Chefredakteur war. Wer sich für Julian Reichelt und Paul Ronsheimer und alles, was da passiert ist, interessiert, empfehle ich Hotel Matze. Das will ich jetzt nicht plappern, weil ihr habt da bestimmt, also Matze, schöne Grüße an der Stelle, sagte, ich will nur kurz was dazu fragen und eine halbe Stunde später war der immer noch bei dem Thema, aber es ist interessant. Als damals Julian Reichelt Springer verlassen musste, hätte ich gedacht, ach mal, ich bin gespannt, was mit Paul Ronsheimer passiert, ob der auch geht. Du bist nicht gegangen, auch deshalb, weil der Paul Ronsheimer, der jetzt heute vor mir sitzt, ein anderer ist als der Paul Ronsheimer, der in der Amazon-Doku zu sehen ist?
Ja, ganz sicher. Aber das liegt allein daran, dass die Doku jetzt auch schon wieder 5 Jahre her ist. Aber das hängt viel mit dem zusammen, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass mich dieser reine, ich nenne es jetzt, Meinungsjournalismus nicht so interessiert. Also klar, kann ich jetzt irgendwie vor der Kamera mich aufregen über Friedrich Merz oder über wen auch immer und das hätte vielleicht auch Klicks und ich will das auch niemandem vorwerfen, ja. Ich meine, das ist Teil der Medienlogik, aber mich interessiert eben mehr das, was wir gerade beschrieben haben, also zu versuchen, tiefer einzusteigen, zu erklären, zu analysieren. Ich bin also wieder so ein bisschen vielleicht zu meinem Ursprung dann doch zurückgekommen, weil ich eher Zweifel, hadere, nachdenke, das gar nicht so klar immer alles sehen kann. Und dieses darüber nachdenken, auch über mich selbst nachdenken, sehe ich das vielleicht falsch? Das versuche ich noch mehr mit reinzunehmen in meinen Journalismus. Aber nochmal, ich werf das überhaupt niemandem vor, wenn er oder sie eben klare Thesen vertritt. Und ich glaube auch da, ne, ich man muss auch wissen, wo drin ist man gut. Ich glaube, ich kann bestimmte Sachen und bei anderen bin ich vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, dieses, und das ist dann wieder vielleicht eher klassisch Boulevard, dieses Schwarz-Weiß und du musst dich jetzt entscheiden, da bin ich nicht mehr so gut drin.
Und du hast nie das Ziel gehabt, was ja viele hatten, Chefredakteur zu werden, ne? Und willst du auch gar nicht mehr,
oder? Gottes Willen. Nein, also ich wirklich nicht, weil ich finde, das ist so ein krasser, anstrengender Job, ne? Prost. Ich musste nur kurz einen Schluck Wasser nehmen. Es ist so ein anstrengender Job, wo ich auch sagen würde, das können andere wie jetzt zum Beispiel Marion Horn besser. Keine Ahnung, ob sich das nochmal ändert in 10, 15 Jahren,
Ist es nicht aber auch, muss man ja auch ehrlich sein, es ist auch nicht der interessanteste Job im Journalismus?
Das weißt du vielleicht besser.
Ja, ich würde das sagen, aus verschiedenen Gründen würde ich sagen, es ist nicht mehr der interessanteste Job im Journalismus. Ich würde sogar noch weitergehen.
Nicht mehr,
sagst du. Nicht mehr, oder? Weil was du machst, ist doch viel interessanter. Also wenn man Manager sein möchte, dann ist Chefredakteur vielleicht ein interessanter Job. Aber wenn man wirklich Journalist sein möchte, dann ist dieses, was du machst, was Robin Alexander macht, was Markus Lanz macht, interessanter.
Ja, wobei auch da denke ich, ne, ich meine, Menschen sind verschieden. Ich glaube, wenn du morgens in der Konferenz jetzt bei Bild zum Beispiel und Marion Horn ist dort und sagt, was ihr durch den Kopf geht und sie diskutieren und was sind die besten Geschichten für den Tag und es zu schaffen, auch die richtigen Reporterinnen und Reporter auf diese Geschichten zu setzen oder die Seite 1 richtig zu bestimmen oder auf der Homepage dafür zu sorgen, dass die Mischung stimmt zwischen Fußball, Timmy und internationaler Politik. Also das ist ja schon ein extrem spannender Job. Ich würde aber dir zustimmen, für mich jetzt persönlich ist es, diese Möglichkeit zu haben, jetzt auch morgen zu sagen, pass auf, ich muss unbedingt jetzt in die Ukraine oder noch Honolulu oder sonst wohin, also dieses Reporter sein, und dann diese Freiheit, die man ja früher auch in den Medien nicht hatte, ne? Also Podcast, aber auch TV, Social Media, das alles nutzen zu können für Journalismus, ich finde, ist die beste Zeit, die es eigentlich gibt, so schwer und herausfordernd es ist.
Weil Journalisten Marken werden, letztendlich die Marke Ronsheimer ist noch nicht Bild, aber du bräuchtest jetzt Bild eigentlich im Moment gar nicht. Du bräuchtest auch die Welt. Die Marke Ronsheimer ist Ronsheimer. Wenn man sagt, ich Ronsheimer, weiß man, so wie mit Markus Lanz, so wie mit Sandra Maischberger. Das ist ja eine riesige Chance für Journalisten.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht mit Markus und Sandra Maischberger vergleichen, die seit mittlerweile Jahrzehnten, ne, TV-Legenden sind. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Bekanntheit. Ich glaube, es geht in die Richtung, aber ich denke trotzdem und ich bin dankbar, dass ich diese Unterstützung von Axel Springer habe.
Ja, klar.
Also bei der Produktion zum Beispiel, was man ja nie vergessen darf, wenn du verreist, wenn du Kriegsreporter bist, was ich immer noch sein will in bestimmten Momenten. Ich bin nicht mehr 8 Monate im Jahr wie 23, 24 in der Ukraine, aber ich will jetzt im Sommer auch wieder hinreisen. Du brauchst die Versicherung, du brauchst die Möglichkeit, irgendwo zu wohnen. Du brauchst Leute, die bezahlt werden dort, Fotografen, Kameramänner. Das kannst du vielleicht, also ich glaube, man könnte es nicht mit den Werbeeinnahmen finanzieren, die wir jetzt vielleicht bei dem Podcast machen. Vielleicht ändert sich das. Ich bin Matthias Döpfner und Springer wirklich wahnsinnig dankbar für diese Freiheiten und hab das nicht vor, Springer zu verlassen.
Du könntest es ja auch dir bequemer machen und sagen, oh, ich habe schon so viel gesehen, ich bleib hier schon in Deutschland, mach einmal am Tag meine Sendung. Warum musst du immer noch, willst du immer noch raus? Und auch dahin, wo es ja wirklich gefährlich ist, auch da, wo du teilweise, wie ist es, kannst du in den Iran reisen?
Nee, in den Iran kann ich nicht reisen, das liegt aber daran, dass ich den Außenminister mal gefragt habe, warum er Schwule hängen lässt.
Genau, das meinte ich, darauf, genau, ja.
Ja.
Ja, natürlich, das wollte ich sagen, danach.
Danach war schwer, ja. Das war eine Staatspressekonferenz, und ich war Delegationsmitglied von Heiko Maas damals. Mhm. Und es gab dann die Möglichkeit, 2 Journalisten durften Fragen stellen und ich habe das dann gemacht und habe ihnen gefragt, also es war damals in der Presse sehr groß, dass Schwule eben dort gesteinigt, gehängt wurden. Und das wurde dann live übertragen oder ich weiß nicht, glaube ich mit Unterbrechung dann, ne, die iranischen Kollegen mhm. Wurden sehr nervös, als ich diese Frage fragte dann auf Englisch. Ja, und danach war es eben so, dass amerikanische Medien mich interviewt haben, weil sie wussten, dass ich selbst schwul bin. Und was ich damals nicht ganz, weil für mich war es auch immer so, weißt du, ich habe ja am Anfang erzählt, warum ich da raus bin aus Ostfriesland. Und immer wenn ich die Möglichkeit habe, auch darüber zu reden, denke ich so, ja, Paul, mach das mal, vielleicht hört da jemand zu, der irgendwie gerade 16, 17, 18 ist. Und das gibt's ja gerade in den dörflichen Gegenden, ne, immer noch sehr viel, dass auch wenn sich's verändert hat heute, aber es gibt immer noch, natürlich hat struggelt jeder, der irgendwie ein Coming-out hat. So, deswegen rede ich darüber. So, und als der amerikanische Journalist mich anrief, habe ich das eben auch gemacht, hatte dann aber nicht vor Augen, dass ab dem Moment der Veröffentlichung in der Washington Post das dann in meinem Wikipedia-Artikel stand.
Okay, ja.
So, und danach war ich dann bei den Taliban und habe den Taliban-Richter interviewt. Und auch der fing jetzt wieder an, wie das mit den Strafen so ist bei den Taliban. Ja, also das ist eigentlich nicht lustig, aber ich meine, es war so absurd, deswegen erzähle ich so, wie er dann berichtete, wie es eine Straftat, also ne, Diebstahl, dann hat er mir so vorgemacht, wie er dann hier irgendwie die Finger abhacken würde oder die ganze Hand, ja, das beschrieb jetzt dieser Taliban-Richter, wir waren in so einem Zelt. Und dann erzählte er mir, wie das jetzt wäre bei Homosexuellen, ja, also wieder dieses Thema. Und dann dachte ich so, Mensch, sage ich dem Taliban-Richter jetzt, dass ich selbst schwul bin? Ich dachte, nee, lieber nicht. Und dann berichtete er, wie man Schwule steinigen würde. Also die Mauer 2,30 Meter und führte das auch so vor mir vor, ja, in diesem Zelt. Und als ich da raus bin, dachte ich auch so, mein Gott, also es ist wirklich absurde Situation. Und vor allem hatte ich dann im Kopf die ganze Zeit, hat der oder haben die sich jetzt irgendwie informiert und dann bei Wikipedia mich nochmal irgendwie
gesucht. Aber ich habe die Bilder noch im Kopf, wo du da standest und dachte, der Typ ist irre. Wie hast du dann einfach dieses Gottvertrauen, die wissen, ich bin ein westlicher Journalist, mir passiert schon nichts.
Ja, das ist schon das, was du im Kopf hast. Ne? Das okay. muss man vielleicht auch so klar sagen. Warum konnte ich diese Frage im Iran stellen? Weil ich Teil einer Delegation war. Ja, wenn ich da nicht im Regierungsflieger gewesen wäre, sondern vielleicht durch den Teheraner Airport und durch die Sicherheitschecks gemusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Land gekommen. So, und bei den Taliban war es dann so, dass die Aufmerksamkeit so groß war, die westliche, dass ich dachte, naja, da wird schon jetzt nichts passieren.
Nochmal die Frage, warum, was treibt dich, also viele beschreiben dich als rastlos. Du hast eine schöne, irgendwo das mal gesagt in einem Podcast, auf die Frage, warum du das alles machst, hast du gesagt, ja, also wenn du dann so privat bist, so dann das normale Privatleben, also da kommt eine Rechnung,
ja.
der Briefkasten muss ausgefüllt werden, die Steuererklärung muss gemacht werden, das ist für dich komplizierter als das Leben, was du sonst so führst. Das kann man als ich würde da nicht tauschen wollen, aber hast du dir sozusagen im Journalismus so eine eigene Welt gebaut, in der du dich am wohlsten fühlst?
Ist tatsächlich ein bisschen so in den Jahren, dass es so war, dass auf eine verrückte Weise dein Leben ja sehr strukturiert ist. Mhm. Ja, also du fährst in die Ukraine, bist dort 8 Monate oder länger und du weißt, du musst senden für einen TV-Sender, du musst das und das und das ist ja alles sehr strukturiert. So, und wenn du so ein Leben als Reporter so viele Jahre führst, dann verlierst du ein bisschen das Gefühl für so Rechnungen oder sowas. Mhm. Ich
bekommst ja auch gar nicht dazu, großartig Geld auszugeben, oder?
Ja, das kriege ich schon hin.
Okay. Okay, gut.
Aber ich war so dann, ich erinnere noch, dass ich manchmal habe ich meine Wohnung, weil ich wusste, ich bin so lange weg, einfach Freunden gegeben. Mhm. Und dann kam irgendwann die Polizei, weil wenn du ganz viele gelbe Briefe irgendwann in deinem Briefkasten hast, dann werden sie irgendwann rot oder schwarz oder ich weiß nicht. Und dann klingeln die auch mal, ja, und haben dann gefragt, wo denn der Herr Ronsheimer ist, und den müssten sie jetzt mitnehmen, weil er hat seine Rechnung nicht bezahlt. Und dann haben mein Kumpel das geregelt, ja, und jetzt bin ich auch nicht mehr so schlimm, was das angeht. Aber tatsächlich war ich, was diese Dinge angeht, das erzählt mein Papa auch noch von früher immer, also auch schon in der Jugendzeit, das hat mich immer nicht so interessiert, damit habe ich mich nicht befasst, sondern ich habe mich dann irgendwie auf den Journalismus konzentriert und der ja auch schon als Lokalreporter sehr strukturiert war. Man geht in den Gemeinderat, man interviewt XY, und darauf habe ich mich immer völlig konzentriert. Ich weiß, ich bin damals durch Ostfriesland mit so einem kaputten Renault Clio gefahren, da ist immer der Auspuff abgefallen, ja, so, und ja, das, ich, manchmal vermisse ich wirklich den Lokaljournalismus, muss ich wirklich sagen.
Was sagen denn die Eltern, Freunde, dein Freund, wenn du immer nicht da bist? Wenn du immer nur unterwegs bist, immer nur am Arbeiten und dann ja auch hier irgendwie so an so einem Tag dann am See, ich muss aber jetzt nochmal ganz kurz, ist eigentlich Urlaub, aber ich muss nochmal eine Stunde, muss ich nochmal Podcast aufnehmen. Du hast mir Zeit, du hast so eine Tasche, hast so einen Laptop mit einem Mikrofon und dann stöpfst du dich gleich hier irgendwo ein und dann, was man morgen hört, ist heute hier aufgenommen worden. Sagen da nicht an Paul jetzt mal, du bist jetzt auch schon 40, komm mal zur Ruhe, bau mal ein Haus.
Nee, mein Freund kennt das nicht anders, meine Freunde auch, und ich würde schon sagen, dass, also wenn ich mir dann Zeit nehme, dass ich mir dann auch, also wenn ich den Podcast dann aufgenommen habe, dann habe ich immer noch viele Stunden.
Das stimmt.
Ne? Und das Wochenende zum Beispiel, manchmal ist es auch so, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen. Und ich nehme.
Aber dann rufen doch auch Politiker an und Markus Lanz ruft an und alle möglichen Leute rufen an und so. Also du.
Ja, ich bin schon. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich glaube, wir haben noch nicht erforscht, wie sehr uns dieses Gerät verändert.
Hast du eine Ahnung, wie viele Nachrichten, WhatsApps du kriegst am Tag?
Schon ein paar hundert, würde ich sagen.
Und du antwortest, habe ich gelernt, sehr schnell. Hast du noch ein Büro bei der Bild? Ein Büro?
Ja,
Büro ist so ein Raum, wo man sich, wo so Leute hingehen zum Arbeiten.
Ja.
Das war interessant, der Blick war so, was, Büro?
Ja. Also es gäbe da einen Raum, glaube ich, wo ich sitzen könnte. War ich länger nicht, weil ich irgendwie dieses Büro-Ding nicht mehr. Ja, irgendwie.
Du glaubst nicht mehr dran.
Ich habe es auch ein bisschen verlernt, glaube ich. Okay.
Ich habe eine
Kollegin. Du hast aber ein Büro.
Ja, ich habe ein Büro. Ja, aber eine Kollegin hat gesagt, rede mal mit Paul über Homeoffice. Dann kriegt er einen Lachanfall, weil diese Frage stellt sich für dich nicht, ne? Nee.
Nein, die stellt sich nicht. Ich glaube aber tatsächlich, also dass es schon gut ist, wenn Menschen zusammenkommen und brainstormen. Also immer, wenn es irgendwie, also ich versuche, wenn ich jetzt in Berlin bin zum Beispiel, versuche ich schon, dass wir unser Team, wenn wir im Studio sind oder so, dass wir uns da treffen, ne? So, ja. Dass wir auch mal, oder dass wir abends ein Saufen gehen mal zusammen.
Wann warst du zuletzt in der Bildredaktion?
Boah, glaube ich, 2-3 Monate her.
Okay.
Also, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht für die arbeite. Ne?
Nee, klar.
Ich habe jetzt diese innenpolitischen Analysen geschrieben zusammen, tatsächlich geschrieben, aber...
Gibt es denn sowas, bei mir gibt es ja so Zielvereinbarungen und einmal im Jahr hat man dann so, früher hatte ich das Gespräch auch mit Matthias Döpfner und hat man so darüber gesprochen, mit wem, wer ist sozusagen dein direkter Vorgesetzter, mit dem man so die disziplinarischen Gespräche führt?
Ja, Marion Horn als Chefredakteurin Bild, Claudius Senst oder Matthias Döpfner. Also es gibt durch diese Struktur Global Reporter ist das so ein bisschen breiter, ne? Also weil ich ja auch für die anderen arbeite.
Genau. Du machst auch Sat.1, man glaubt es nicht, wenn noch Zeit ist. Und du hast eine, finde ich, beeindruckende Reportage gemacht. Bist durch Deutschland gefahren und hast mal geguckt, was passiert da eigentlich gerade. Da geht's um die AfD. Und mein Learning daraus war etwas, was ich schon die ganze Zeit so denke. Es passiert einfach. Also es passiert einfach, dass diese AfD immer stärker, immer größer wird. Und wenn man sich den Film anguckt, die du gemacht hast, stellt man auch fest, die Leute meinen das gar nicht böse. Also die sind auch irgendwie, die haben sich auch Zeit gelassen, aber ist das auch dein Eindruck, dass das, was Friedrich Merz ja gesagt hat, als er anfing, ich halbiere die AfD, jetzt hat sie sich nochmal in der Zeit, glaube ich, fast verdoppelt, dass es fast nicht mehr aufzuhalten ist? Man das den Menschen, das war für mich so ein Erlebnis bei dieser Reportage. Ich konnte denen jetzt nicht böse sein.
Nein, ich denke, dass wir Journalisten da auch große Fehler gemacht haben in den vergangenen Jahren, indem wir da in Berlin saßen und gesagt haben, irgendwie, ja, ich überspitze jetzt alle, die wählen, ne? Also vielleicht nicht alle, aber sind irgendwie Nazis und Rechtsradikale und wie kann man nur. Und nicht genügend versucht haben zu verstehen. Und dass es eine gewisse Blase im Journalismus gab und gibt, die da auch weiterhin überhaupt gar nicht bereit ist, versucht zuzuhören. Und das ist das, was ich bei meinen Sat.1-Reportagen versucht habe, anders zu machen. Da hat mir meine Lokalreporterzeit wirklich viel geholfen, weil du ja so als Lokalreporter lernst, wirklich egal wo du sitzt, Gemeinderat, Bürgermeister, kommt irgendwann auch noch der Ministerpräsident vorbei, aber auch der Polizist oder wer auch immer, mit allen irgendwie gleich umzugehen und nicht irgendwie nach oben, wie sagt man, zu buckeln und nach unten zu treten, sondern auf Augenhöhe. Und hat mich auch schon immer aufgeregt, wenn Leute irgendwie unfreundlich oder von oben herab mit Menschen umgehen. Insofern.
Haben dir deine Eltern mitgegeben, ne?
Ja.
Sei freundlich.
Ja, haben sie mir sehr mitgegeben. Und mein Vater kommt von einem kleinen Dorf aus Hessen, ist dann nach Ostfriesland gezogen. Die sind beide Lehrer gewesen. Und das war denen immer sehr wichtig. Und da hat meine Mama mir auch immer, also jede Form, ich hoffe, dass ich das beibehalte oder beibehalten habe, dass da nicht irgendwie so arrogant und unangenehm ist, fand ich immer. Und das mir bis heute, wenn ich irgendwie erlebe, wenn Leute irgendwie so im Restaurant oder irgendwie so schlecht mit Leuten umgehen, das ist mir ganz, also körperlich fast unangenehm. So, aber zurück zu der Reportage, einfach mit den Leuten mal zu sprechen, ja, und natürlich machen das auch viele Reporter und Journalisten, ich bin jetzt nicht der Erste, ne, sondern immer wieder haben das Reporter und Journalisten gemacht, aber gerade in der Fernsehreportage sie erzählen zu lassen und von diesen Problemen und der Veränderung auf ihrem Dorf, in ihrer Gemeinde, wie sich dort die Situation verändert hat, die Wut über die Ungerechtigkeit im Sozialsystem, die Probleme bei der Migration, das Gefühl aber auch in Berlin nicht mehr verstanden zu werden, das war doch sehr augenöffnend für mich. Du hast gefragt, lässt sich das aufhalten? Ich denke, die AfD wird nicht halbiert werden, aber der Höhenflug jetzt, der hängt schon damit zusammen, mit mehreren Dingen, aber auch, dass diese Regierung so viel versprochen hat und es nicht einlöst, dass diese Regierung vor allem auch versprochen hat, dass sie miteinander anders umgeht. Mhm. Das kann man die Medien mit reinnehmen, kritisch sagen, ihr macht das ja immer auch groß, nehme ich an, und dennoch gibt es diesen Anlass. Was wird passieren? Ich muss sagen, rein persönlich und jetzt vielleicht der Meinungsteil dabei, ich bin immer ratlos bei diesen Brandmauerdiskussionen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. ich habe gerade keine Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe diejenigen, die sagen, je weiter ihr die irgendwie so sozusagen ausgrenzt, ja, desto mehr werden die steigen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, und wir haben viel über die Ukraine gesprochen, wie Alice Weidel über Russland und die Ukraine spricht, wie Björn Höcke redet, da fehlt mir die Fantasie, wie soll das mit der CDU gehen oder mit der SPD?
Hast du Leute in deinem Umfeld, Freunde, Bekannte, von denen du weißt, dass die AfD wählen? Weil ich, ja.
Ja, habe ich.
Und wie laufen die Diskussionen da?
Ich vermeide es leider. Also ich muss tatsächlich sagen, dass das enge, also wirklich Freunde sind, die ich lange kenne. Mhm. Bei manchen, das sind jetzt nicht so viele, ja, aber es sind, ich würde jetzt sagen, zwei, von denen ich das weiß. Von engeren Freunden. Und es ist ein bisschen wie im Film. Also bei dem einen ist es so, ja, der eigentlich wahnsinnig Karriere gemacht hat, glaube ich, auch total viel Geld verdient. Ich weiß nicht wie viel, aber so, naja, und die machen wenigstens mal und die tun mal und das ist ja wohl und geht doch alles nicht so weiter. Und eher so, glaube ich, Wut, trotz, obwohl es ihm gut geht, ja, und Verlustängste hat dann gleichzeitig. Und bei dem anderen ist es das Migrationsthema gewesen, das ihn irgendwie zur AfD getrieben hat. Und dennoch, ich glaube, für mich wäre so die Bruchstelle, naja, weiß ich, also wenn sie plötzlich sagen würden, das, was Björn Höcke erzählt, finden sie irgendwie gut. Ja, also ich tue mich da auch schwer, jetzt persönlich irgendwie dann Leute auszugrenzen, weil sie, ne, alte Freunde, aber hast du das auch?
Nee, also ich habe mich nur gefragt, ob ich es einfach nicht mitkriege, weil es muss ja in meinem Umfeld auch Menschen geben, die AfD wählen oder damit sympathisieren, aber man spricht ja nicht drüber, weißt du? Also das und deshalb, als ich den Film gesehen habe, habe ich so gedacht, und ich habe jetzt auch so mehrere Gespräche gesagt, ich verstehe, ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen. Es ist eine Verzweiflung irgendwie bei dir, diese beiden Handwerker, glaube ich, waren,
ja,
mit Migrationshintergrund.
Genau.
Der, wo der eine sagte, im breitesten Schwäbisch, ich schaffe hier 12 Stunden, und irgendwie die, also andere Leute, die das nicht tun, Deutsche wie Ausländer, kriegen das einfach so. Und da war diese Verzweiflung, da wurde mir nochmal klar, wohin das geht. Was ich auch interessant fand, du brauchtest einmal so ein bisschen Personenschutz, aber das war nicht gegen die AfD, sondern gegen Menschen, die gegen die AfD, musst du mir erzählen, was ist denn da passiert? Du hast einfach nur berichten wollen über linke Demonstranten.
Ja, das war wirklich das, was mich nachhaltig beschäftigt hat. Muss ja, also ich war auch schon bei Nazi-Demos. Auch da wurde ich angegangen, hatte aber keinen Schutz zu dem Zeitpunkt. Und da war es so, dass ich über den AfD-Jugendparteitag, die Neugründung, genau, berichtet habe und bin dann raus und keine Ahnung, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass mich mittlerweile mehr Menschen kennen, dass das vor 3-4 Jahren vielleicht anders war. Aber da wurde ich dann als Nazi tituliert. Ne? Also ich bin dort durchgelaufen durch diese Demo, und das war eine Anti-AfD-Demo. Und dann fing die an, teilweise jemand mit Aufschrift, ich habe es auch öffentlich dann berichtet, Omas gegen rechts, aber auch jüngere Leute, also ein bisschen schwarzer Block, aber jetzt auch nicht so, es wirkte jetzt nicht wie irgendwie militant, sondern schon, ja, ich würde sagen, für mich wirkte das in Teilen zumindest wie aus der Mitte der Gesellschaft. Und das war wirklich eine nicht beängstigend, sondern für mich psychisch belastende Situation. Weil ich auch da dachte, ich habe genauso, was ich gerade berichtet habe, dass ich Leute kenne, die AfD wählen. Ich kenne auch Leute, die Linken wählen, und auch Leute, die vielleicht da genau auf dieser Demo hätten stehen können, ja, und meine guten Freunde sein können. Und das richtete sich gegen Springer, gegen Bild, aber dann eben auch gegen mich. Und worüber ich mir dann, die haben mich dann da verjagt mit Sprüchen. Die Polizei hat gesagt, ihr könnt nicht länger hier bleiben, eure Sicherheit ist gefährdet, ihr müsst jetzt hier auf so einen Hof und euch da mehr oder weniger verstecken. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wenn ich jetzt hier schon Nazi sein soll, ne, was ist mit der berühmten Mitte der Gesellschaft? Was ist da irgendwie aus dem Lot geraten?
Manager, vielleicht auch Chefredakteure haben Coaches. Hast du einen Coach?
Nein, weil ich immer irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, Ich mache das, weil ich immer noch so gerne an die Zeit als Volontär unter dir zurückdenke.
Natürlich.
Bin ich heute gekommen.
Das heißt, die Kraft, die ich dir mitgegeben habe, die hält bis heute.
Ja, die hält bis heute.
Das finde ich schön.
Aber tatsächlich nehme ich solche Einladungen nicht mehr so häufig an, weil mich das, jetzt reden wir sehr politisch, aber ja, wenn man dann so tief einsteigt, ja, in das Persönliche, da habe ich ein bisschen Angst vor.
Und deshalb hast du auch keinen Coach? Weil ich meine, andere würden sagen,
doch,
wenn du erlebst, ne, dann müsste man, da geht's ja fast schon in Traumaverarbeitung und sonst was. Du hast ja Dinge erlebt, die keiner von uns hier erlebt hat.
Ja,
die du aber mit dir selber klar machst, ja, oder die du mit anderen Kriegsreportern ausmachst, die das, weil ich könnte darüber nicht sagen, ich kann das nicht nachvollziehen.
Genau, das ist ein bisschen das Problem, ich habe andere Freunde, ne, Reporter, die in diesen Regionen sind. Oftmals sind es die gleichen, die man trifft in Afghanistan, Ukraine. Wenn so etwas Großes passiert, like Clarissa Ward, Fred Pleitgen bei der CNN, Trey Hinks von Fox, Steffen Schwarzkopf von Welt TV, andere von der ARD, dass du da Freunde hast und dass du dann darüber redest, das schon. Manchmal versucht man es auch bewusst auszublenden und das eben nicht zu nah an sich rankommen zu lassen, was sicherlich falsch ist. Ich habe in anderen Dingen jetzt Berater oder einen Berater, ja, der mit dem ich mich viel austausche, aber da geht es jetzt weniger um so traumatische Dinge.
Als man bei der Springer Journalistenschule war, gab es ja einen Test und es gab eine Frage, auf die durfte man auf keinen Fall auch nur ein Nü eingehen. Die Frage war, wenn du nicht genommen wirst, was wäre deine Alternative? Wenn du nicht Journalist geworden wärst, was wäre ein Beruf, der dich gereizt hätte? Oder vielleicht dich noch reizt, du bist ja noch unfassbar jung.
Mit 50. Also wenn ich nicht bei der Springer Akademie genommen worden wäre, wäre ich erstmal bei der Emder Zeitung noch geblieben, denke ich. Hätte dort weiter gearbeitet. Dann hätte ich vielleicht versucht, mich von dort zu einer anderen Lokalzeitung zu bewerben. Sage ich immer wieder, ich finde, jeder Journalist sollte bei einer Lokalzeitung unbedingt anfangen, weil ich wäre dort auch geblieben, glaube ich, aber unbedingt anfangen. Wenn ich nicht Journalist geworden wäre, ich glaube, studieren wäre nichts für mich gewesen, so richtig. Ich hätte mir nicht so richtig was anderes vorstellen können, ne.
Letzte und dümmste Frage, die es gibt. Wo ist Paul Ronsheimer in 5 Jahren?
Boah, konnte ich noch nie beantworten, die Frage. Ich glaube, es ist auch ein bisschen.
Das sag ich ja, die dümmste eigentlich.
Nein, nicht Frage. Die dümme.
Als ich damals zum Abendblatt kam, fragte meine Frau, wo ist das Abendblatt in 10 Jahren? Und da habe ich zu ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, aber es gehört nicht mehr zu Axel Springer.
Oh, woher wusstest du das?
Das hatte ich so ein Gefühl. Und 3 Jahre später war es verkauft.
Ja.
Ja.
Ich habe...
Auch keinen Plan. Es gibt ja auch keinen Plan für dich. Nee,
ich habe mir nie einen Plan gemacht. Ich wusste nicht, dass ich... Also irgendwann wusste ich, zu Springer gehe. Ich wusste nicht, dass ich Kriegsreporter werde. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie einen Podcast haben würde. Das habe ich nie geplant, sondern habe versucht, immer so gut es geht, Reporter zu sein, Journalismus zu machen. Gibt Jahre, wo ich noch mehr arbeite als in anderen. Ich habe mir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auch echt immer mal wieder ein bisschen freigenommen. Also frei jetzt.
Und das ist interessant, du machst deine Urlaube bevorzugt in Griechenland.
Ja.
Das Land, in dem du damals in der Finanzkrise...
Ja, darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Schönes Land.
Ja, nein, genau, die Finanzkrisenberichterstattung, die ich heute, glaube ich, kritisch sehe, ja, als 22, 23-Jähriger, die Griechenland-Berichterstattung der Bild, die ich damals maßgeblich mitgeprägt habe, muss ich sagen. Aber ich liebe Hydra, ich liebe Athen, Patmos, also alles so, was mit Griechenland zu tun hat. Ein bisschen auch Österreich, also Bad Gastein.
Okay.
Ja, das ist so auch ein Ort, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und Ostfriesland natürlich.
Ja. Lieber Paul, muss mal ins Publikum gucken. Man hat ja die Sorge, entweder sind alle eingeschlafen oder sie haben so gebannt zugehört. Ich glaube, sie haben gebannt zugehört. Markus Lanz hat in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt gesagt, dass er mit 60 aufhören will mit seiner Sendung. Mit 60 bin ich nicht mehr auf dem Fernseher. Das ist in 3 Jahren.
Was? Der ist schon 57?
57. Oder wer, ja, es ist, glaube ich, schon.
Mein so, Gott, sieht ja gut aus.
Sieht
ne?
gut aus, aber das könnte ja auch eine Alternative sein. So gehen wir raus. Ich gebe jetzt keine Antwort mehr darauf. Ich erwarte keine Antwort mehr darauf. Ich danke dir total, dass du gekommen bist. Du hast jetzt noch 10 Minuten Zeit, dich auf dem
Podcast
vorzubereiten. Gute Heimfahrt nach Berlin und Ihnen vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.